Paul's Guitarcast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.
Alright, Paul's Guitarcast mit der wahrscheinlich 11. Folge, wie ihr das mitbekommen habt. Diesmal will ich im zweiwöchigen Rhythmus. Die letzte Folge mit dem Olli war die letzte im wöchentlichen Rhythmus. Ich habe diesmal Wort gehalten und jetzt gibt es nur noch alle 2 Wochen, weil der Podcast sonst leider zu teuer ist. Das ist der Grund dafür. Mein Host kostet nämlich Geld und ich muss lieber beim Taxifahren immer freie Minuten kaufen, wenn ich eine neue Folge hochladen möchte. Und da ich nicht unter 2 Stunden komme, muss man das jetzt so machen, aber egal. Dieses Mal gibt es mal kein Tech Talk. Die letzten Folgen waren ja fast ausschließlich von Techs geprägt. Und jetzt gibt es mal wieder ein bisschen Live-Muckertum. Und ich habe den Simon Manta hier sitzen. Hi Simon.
Grüße dich. Hi.
Alles gut bei dir?
Ja, so weit es sein kann, ne? In der aktuellen Situation. Als Live-Musiker, wie das Wort schon sagt.
Ja, das stimmt natürlich, ja. Klar. Aber du spielst ja zumindest live. Haben wir uns ja gerade schon unterhalten und du musst das den Leuten natürlich erzählen.
Ja, ich hab das große Privileg, jetzt gerade in der Situation trotzdem 2-mal die Woche nach Köln zu fahren und da in der TV-Show mit Knossi, also täglich frisch geröstet heißt sie, mitspielen zu können. Das natürlich darf man fast gar nicht sagen. Da sind die ganzen Musikerkollegen natürlich ein bisschen eifersüchtig zurecht. Ja, ist natürlich eine Wahnsinnssache, dass das überhaupt jetzt gerade in dem Fall noch geht. Ne? Aber das ist natürlich nicht repräsentativ für die Musikerszene. Ne? Also alles, was live wirklich mit Konzerten zu tun hat, liegt ja total brach.
Total. Also ich meine, klar, jetzt so TV-Produktionen, die laufen natürlich so. Also ja, natürlich auch auf einem wesentlich kleineren Level, muss man auch dazu sagen. Aber das ist natürlich schon geil, wenn du zumindest, wie oft wird die ausgestrahlt? Einmal die Woche? Zweimal die Woche?
Zweimal die Woche.
Zweimal die Woche. So. Und dann hat man da zumindest ja eine Möglichkeit, ja auftreten zu können. So, ne?
Ja, das ist also aus der Sicht super. Man sieht seine Musikerkollegen, man hat so ein bisschen Alltag als Musiker. Das ist schon echt, wie gesagt, ein Riesenprivileg, wofür ich auch sehr dankbar bin. Aber wie gesagt, für die Live-Szene ist das nicht repräsentativ, was natürlich, worauf man immer wieder aufmerksam machen darf und muss. Ne? Also vielen Musikern geht es echt beschissen. Und nicht nur finanziell, ne? Das ist ja, drückt auch hart auf die Psyche natürlich bei uns. Die alle wieder mal auf die Bühne wollen und Festivals und was nicht alles spielen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob dieses Jahr überhaupt noch, ich würde eher sagen, nein, was Großes geht oder so. Ne? Also sieht auch nicht so aus, als könnte man sich das jetzt für dieses Jahr schon ausmalen. Das heißt, man braucht immer noch langen Atem und dann schauen wir mal, wie es in der Hinsicht weitergeht. Ne? Also wir sind natürlich ready.
Hoffentlich. Klar. Nein, also ich glaube, wie gesagt, ein Überangebot wird wahrscheinlich dann auch irgendwann da sein, weil alle gleichzeitig dann natürlich dann spielen wollen, so, ne? Ist aber klar, für dich ist das natürlich mega cool, weil du ja zumindest 2-mal die Woche einen Auftritt jetzt hast.
Ja.
Wie macht er das? Also probt er dann auch richtig dafür?
Ich fahre mal sehr früh dann morgens schon nach Köln. Also wir machen das alles am gleichen Tag, ne? Also das ist überschaubar. Der Jan, der MD, der schickt dann irgendwie am Vorabend immer die Noten runter.
MD gleich Musical
Director. Der Musical Director, genau. Das ist quasi der Bandboss, der dann auch für den Inhalt musikalisch und so verantwortlich ist. Der ist dann in direktem Kontakt mit der Produktion und der schickt uns dann am Abend vorher die Noten. Und dann wird am nächsten Tag einfach vormittags so 2-3 Stunden das alles mal so durchgespielt, durchgeprobt. Und dann gehen wir auch relativ zügig schon in die Aufzeichnung.
Also ist dann die Aufzeichnung, ihr macht dann, wenn die 2-mal die Woche ausgestrahlt wird, macht ihr dann beide Shows an einem Tag dann auch direkt, oder?
Nee, wir machen das tatsächlich 2-mal. Also es ist so ein bisschen wie so ein klassisches Late Night, was auch live ausgestrahlt werden könnte. Also die ersten beiden Shows, die auf RTL liefen, waren sogar live.
Ja.
Und wir fahren da so ein bisschen zweigleisig, weil die Produktion ist grundsätzlich für den Streamingdienst TV Now.
Ja, stimmt. Das ist der hauseigene, oder für RTL, glaube ich,
und genau, Box, glaube ich. Genau, das ist der hauseigene Dienst. Und da ist es so, dass wir zeichnen bis jetzt immer montags und mittwochs auf und montags und mittwochs abends läuft es dann direkt auf TV Now und dienstags und donnerstags auf RTL. Jetzt haben wir aber nochmal geschoben, jetzt zeichnen wir mittwochs und freitags auf und es läuft auf RTL donnerstags und samstags.
Okay.
Late Night, also Schalte mal ein, ist ganz, ganz lustig.
Ja, ist ja auch, kann man ja sagen, Produzent ist ja Stefan Raab, ne?
Der Stefan ist da Produzent und hat auch auf jeden Fall noch viel Handschrift von Stefan Raab.
Das Ganze. Und gerade für die, also ich habe dazu gesagt, der Knossi oder Jens Knossalla ist ja der lange Name dann. Der ist an mir so ein bisschen vorübergegangen. Das liegt aber daran, weil ich halt ich bin kein Zocker und ich habe mit Twitch nichts am Hut. So, und da ist er, glaube ich, viel bekannt durch geworden. Ich glaube, der hat früher mal so Online-Poker-Sachen, glaube ich, auch noch gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Und der ist einer von denen, die so ja nicht durchs Fernsehen direkt bekannt geworden sind, sondern einfach durch Social Media hauptsächlich, ne? Das ist so.
Ja, der Knossi, der wollte es schon immer wissen, ne? Also der ist ja jetzt der König des Internets, wie er sich selber nennt.
Ja.
Und der ist schon, also ich kannte ihn auch nicht, ne? Ja. Muss ich dazu sagen. Der ist lange Zeit, hat er irgendwie, also der hat alles gegeben, der wollte es wirklich wissen. Mhm. Also der war bei Barbara Salisch schon dabei und hat ganz viele kleine Fernsehrollen.
Ach so, als Komparse oder was? Oder?
Und war auch ultra Stefan Raab TV Total Fan. Der war etliche Male im TV Total Studio, also der kannte das alles auch so. Und hat sich den Job jetzt aber auch quasi erarbeitet, weil das ursprüngliche täglich frisch geröstet Konzept war ein anderes. Eigentlich sollten da die Moderatoren immer wechseln.
Ja, das hatte ich gelesen. Hm? Ja.
Wir haben da, als wir angefangen haben, war das noch so, dass jede Show mit einem anderen Host bespielt wurde. Also das heißt, das erste Mal war Ralf Möller da, das zweite Mal, also dann war, ich weiß gar nicht mehr, Jorge González war mal da, Mario Basler, also wirklich die unterschiedlichen, Sascha hat auch mal moderiert. Und dann gab es immer im Background sozusagen einen Röster, der das kann, also so ein Roaster, wie das dann aus irgendwie in Amerika halt.
Ach so, ja, genau, wo der so durch den Kakao gezogen wird.
Genau,
so, ne?
Der halt irgendwie dann als wirklich könnender Moderator sozusagen denjenigen, der es eigentlich nicht kann und vorne steht, so ein bisschen durch den Kakao zieht.
Ja.
Hat wohl nicht so richtig gezündet. Und der Jens, also Knossi, war halt auch einer von denen und der hat das wirklich super gut gemacht und hat sich dann direkt, sag ich mal, in die Herzen der Produktion gespielt und dann irgendwann wurde uns dann auch relativ kurzfristig gesagt, so, der Knossi macht das jetzt.
Jo. Also auch, du warst bei der ersten Staffel dann auch schon in der Band dann auch schon dabei.
Genau, das ist alles klar.
Ja. Okay.
Genau, eigentlich die ursprüngliche Konstante der Show sollte eigentlich nur die Band sein.
Mhm.
Das heißt, wir waren von Anfang an dabei und jetzt haben wir, ich glaube, dass es besser ist, weil ich finde, der macht das eigentlich echt super und es ist auch besser, ein Gesicht für sowas zu haben. Ne?
Ja, also ich glaube, ey, das ist ja natürlich jetzt ein bisschen Fernsehtalk, kann man natürlich dann auch gerne machen. Nein, warum nicht? Also ey, wie gesagt, haben wir uns da gerade oft mal schon drüber unterhalten. Ich bin ja mittlerweile wieder, gucke ich gerne Fernsehen. Früher habe ich mich auf Streaming-Angebote nur noch bezogen, Netflix hat gereicht. Oder nur, weil ich frei Empfang habe, ARD, ZDF und mein Lieblingssender immer noch WDR. Also wirklich, WDR liebe ich über alles. Da gibt es tolle Formate. Und was wollte ich sagen? RTL ist natürlich auch nicht verkehrt, mal wieder so ein, ob das jetzt ein Moderator oder Moderatorin ist, aber so ein festes Gesicht zu haben. Was jetzt vielleicht nicht gerade Daniel Hartwig und Sonja Zietlow sind, die da Dschungelcamp machen.
Ja.
So, ne? Und dass man dann wieder so was hat, was ProSieben natürlich mit Klaas hat, mit Late Night Berlin oder jetzt Joko und Klaas, so, die sind ein Aushängeschild dafür. Böhmermann für ZDF logischerweise, also nur auf dieser Zielgruppe natürlich jetzt. Ne? Klar, Sat.1 ist dann immer so der Comedian-Sender, Freitagsabends Family und keine Ahnung, was da läuft, aber da laufen dann irgendwelche deutschsprachigen Sitcoms so, was bei RTL, glaube ich, nicht so zündet. Und dann ist es, glaube ich, ganz cool, wenn du dann auch noch so ein Gesicht einfach hast, der dann auch klar die Internetleute auch dann gerne abholt. So, ne? Weil der wird ja, der hat, guck mal, ich glaube, der hat auf Instagram schon seine 1 Million Abonnenten mittlerweile. Also der ist
1,4, glaube ich, mittlerweile schon.
Knossi ist schon.
Schon eine Ansage, ne?
Genau, so natürlich ist dann so, wenn du dann, Internet ist ja ungleich Fernsehen, das muss man schon sagen, das ist ja dann nochmal, Fernsehen ist ja ein älteres Medium und da gibt es auch Spielregeln, die du dich halten musst und hoffentlich klappt das, also hoffentlich setzt sich das dann halt durch. So, gerade zu der Corona-Zeit, wo dann, ich kenne mich mit so Einschaltquoten gar nicht aus, aber da gibt es dann auch Fernsehbosse oder Bossinnen, die dann, gibt es da überhaupt ein Genderwort für, weiß ich gar nicht. Ja, egal. Auf jeden Fall die da oben beim Fernsehen, die dann einfach dann den Knopf halt drücken und sagen, ja, entweder mach mal oder mach mal nicht. So,
ne? Das, ja, und solange die sich einfach in alle Shows eine Band holen, sind alle Musiker glücklich. Ich weiß ja, dass beim Joko die Jungs, da sind ja auch viele Freunde dabei.
Bei wem?
Bei Joko hat ja diese Stimme nicht die Show oder sowas.
Ach, okay, hat ja auch noch, alles klar.
Da ist ja auch eine super Band dabei und so. Das ist ja für alle Musiker, die gerade nicht live spielen dürfen, ist das super, wenn irgendwelche TV-Bands an den Start kommen, was natürlich wirklich so minimal besetzt wird im Vergleich zu dem, die alle zu Hause sitzen. Darum wollen wir das jetzt gar nicht unbedingt so super schön reden für die Branche.
Nee, also um Gottes Willen.
Aber wir sind ja jetzt quasi bei uns privat und da bin ich einfach super dankbar.
Ja, und also ich finde, also ich gucke ja auch gerne bei sowas dann. Mich interessiert ja auch das, was hinter den Kulissen und sowas passiert. Und so dieses Hausband-Prinzip von einer coolen TV-Show, klar, die Ursprünge wahrscheinlich definitiv in den Staaten. Ich weiß gar nicht, hatte Letterman The Roots gehabt? Oder ist das Jimmy Fallon?
Jimmy Fallon.
Okay, alles klar. So, ne? Harald Schmidt, eigentlich, glaube ich, der erste Typ, der eine Hausband, glaube ich, hatte, ne?
Mit Helmut Zerlett.
So, und Helmut Zerlett auch noch. Und Helmut Zerlett ja noch darüber hinaus, der dann auch noch den Sprung auch geschafft hat, dann nicht nur als Musiker von Harald Schmidt bekannt zu sein, sondern auch noch so eine Art Promi-Dasein noch geführt hat dann danach. So,
ja,
ne? So.
Fand er aber ganz gut. Ich weiß nicht, was zuerst da war, aber ja, das stimmt schon.
So, und ja. Dann, gut, da gab es noch so was, ich weiß noch, auf Viva gab es damals Sarah Kuttner, die hatte auch eine Band gehabt. Stefan Raab erst später, als der dann viermal die Woche dann kam mit den Heavy Tones. Die kennen ja dann viele auch noch, weil die auch noch so Platten nochmal gemacht haben. Und ja, tierische.
Die sind ja immer noch, die gibt es ja quasi noch, ne? Die Heavy Tones machen immer noch Sachen. Ne?
Alles klar, aber jetzt nicht mehr als TV-Band dann wahrscheinlich.
Nicht mehr als, ne? Also ich glaube doch, die haben hin und wieder, also ich glaube, Gottschalk hat mal so eine Show gemacht, da waren die auch noch als Heavy Tones irgendwie im TV. Also
ja.
Die kann man sich, glaube ich, schon noch buchen, auch als TV-Band.
Cool. Ja. Ja.
Oder nach Hause oder so.
Das, für die große Gartenparty ja. Im Sommer. So, mit, keine Ahnung, unter Corona-Auflagen natürlich. Ja. Nein, ey, ich gebe dir völlig recht, das kann man natürlich nicht mit dem Muckertum vergleichen, aber das meine ich ja gerade auch auf Mike, was man nicht vergessen darf. Ihr spielt ja halt eure Songs, hört der Zuschauer bzw. die Zuschauerin ja gar nicht richtig, weil ihr hört quasi das Intro, dann kommt Werbung und dann kommt er beim Reinspielen dann wieder so. Ne? Und das ist ja eigentlich schade, weil das ist ja dann so die Belustigung für das Publikum, was aber gar nicht da ist auch so.
Genau,
ne?
Ein paar schöne Pappaufsteller auf den Rängen. Ja, das ist echt krass. Also für alle. Ne? Für uns auch überhaupt keine Resonanz. Ich glaube, das ist noch fast harmloser, aber so wenn du da irgendwie deine Jokes machst als Moderator und die Lacher sind höchstenfalls eingespielt, da kommt natürlich nicht die Stimmung auf, wie wenn da Leute sitzen und reagieren. Ne?
Klar.
Das ist ganz klar. Das merkst du auch ein bisschen. Da muss, glaube ich, der Zuschauer dann auch sich ein bisschen drauf einstellen und auch sagen, okay, da drücke ich mal ein Auge zu.
Obwohl ich habe ein paar Formate gesehen, die Lacher sind manchmal sogar schon einigermaßen authentisch. Also ja. Wenn man die...
Das ist echte gesendete Lacher.
Genau. Und da gibt es, glaube ich, irgendeine Person, die sitzt dann da wirklich an so einem... Wie heißt denn das Board nochmal? Gibt es sogar einen Ausdruck für dieses Keyboard, wo man dann drauf drückt, wo dann die Lacher dann drin sind. Und
das
dann,
Lachboard ist das.
Ist das Lachboard, okay.
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber dass es da einen Ausdruck für gibt, ist ja schon absurd genug eigentlich, ne? Für ein Lacher-Keyboard.
Sowieso. Also, nee, da muss man ja dann die so auch so eine Dramaturgie dann verfolgen. Da dann guckst du, okay, welche nimmst du jetzt so, ne?
Und genau, natürlich einen Lacher oder einen großen Lacher.
Genau so, ne? Passt das jetzt, passt das nicht. Da muss man auch schon ein Händchen für haben. Aber klar, das soll ja auch kein Dauerzustand bleiben. So. Und dann ist es natürlich dann cool, wenn man auch wieder dann live spielen kann. Aber auf jeden Fall, für dich ist es natürlich mega cool, dass du halt da am Ball bist. Und muss man ja fragen, du kommst ja jetzt nicht irgendwie, fährst ja nicht nach Köln und sagst, hier bin ich und kann ich bei euch spielen, sondern hast ja auch einen Werdegang.
Ja.
Hast angefangen?
Ganz am Anfang?
Ja.
Fangen wir ganz von vorne an. Ja, ich komme ja aus Essen. Also ich habe hier in Essen auch allgegenwärtigen Markus Peters Gitarrenunterricht gehabt.
Grüß an den Jabba. So, an der Stelle.
Genau. Ja. Die Freunde sagen Jabba. Die Friends. Bin dann nach dem Abitur dann nach Arnhem gegangen. Da ist ja auch so eine Musikhochschule. Jazz und Pop kann man da studieren.
Ja.
Wollte auch aus Essen raus und war auch deutlich poporientierter als Jazz. Und da wurde mir empfohlen, dahin zu gehen und nicht jetzt irgendwie die Folkwang zu besuchen. Wobei der Frank Sichmann, also der Dozent, der jetzt in Essen auch in Arnhem war, also von daher kannst du im Prinzip sogar bei den gleichen Leuten Unterricht nehmen. Dann bin ich nach Arnhem, habe da 4 Jahre studiert und auch viele Leute kennengelernt, auch aus Köln und Umgebung, da waren auch viele Kölner dabei. Und habe in der Zeit schon in Essen noch hier in einer Coverband gespielt, die auch viele kennen, auch gerade aus diesem Umfeld hier, ne? Musikshop Axel und Co. Da war ich bei Fresh, hieß ich glaube, die gibt es nicht mehr
tatsächlich. Ach, haben sich aufgelöst?
Ich glaube, die haben sich aufgelöst. Das
trotzdem schöne Grüße an den Hannes.
Schöne Grüße an den Hannes. Hannes, du hörst doch bestimmt jedes Mal diesen Podcast hier. Also ich grüße dich erstmal.
Wäre toll, wenn er das hören würde. Und irgendwann ja, nein, ne? Hannes, wir haben ja darüber gequatscht.
Genau. Dann war ich bei den Fresh-Jungs. Das waren für mich, also ich war deutlich jünger als die anderen. Wenn ich das so sagen darf, nein, das war natürlich de facto so und habe ultra viel gelernt, weil die einfach ein riesen Repertoire hatten, was man auswendig spielen musste, wo ich natürlich dann auch erstmal ordentlich was zu tun hatte und das hat mir einfach sehr, sehr viel Routine und Repertoire gebracht und wie das dann am Anfang so ist, spielt man dann halt mal hier in einer Coverband und hilft mal da aus und so und dann habe ich einfach so in dieser Kombination aus Arnheim und Co. dann einfach weitergemacht, irgendwie solche Gigs zu spielen und bin dann nach Köln gezogen danach direkt. Mhm. Einfach, weil ich auch mal Lust hatte, aus Essen rauszukommen. Es war mir sehr, sehr wichtig, einfach mal was anderes zu sehen, anderes zu machen. Und dadurch, dass ich im Studium so Kölner Jungs kennengelernt habe, dachte ich so, das ist doch eigentlich cool, ist nicht zu weit weg.
Ja.
Aber es ist auch eine große Musikszene, eine große Künstlerszene ab nach Köln. Und dann bin ich nach Köln gezogen. Und habe da auch einfach ultra viel coole Sachen erlebt und viele super nette Leute kennengelernt und auch auf der einen oder anderen Session mitgespielt. Oder damals war die Emi noch in Köln auf der Vogelsanger Straße und dann haben wir plötzlich als junge Buben irgendwie sind wir in so eine Audition gerutscht für damals La Fee, die ihr Comeback hatte.
Heul doch.
Die Holdoch La Fee, genau. Ja. Aber das war nicht mehr in diesem Fahrwasser dieser Rock, dieser Gören-Rock-Musik, sondern sollte halt Pop werden. Hat nicht so ganz gezündet, hat die Emi dann auch irgendwann festgestellt und dann das Ganze wieder eingestellt. Aber dann hatten wir so ein bisschen Kontakt zur Emi, das war natürlich super. Und dann kam Mandy Capristo irgendwann daher, das Projekt
von Monrose, die mit Mesut Özil zusammen war.
Ich war auch übrigens auf der privaten Geburtstagsparty beim Mesut Özil in London.
Nein, ach hör auf, ja, komm, jetzt.
Muss schon sein.
Und?
Da sind wir jetzt, ja, ist das interessanter. ja, das war ganz nett, also das war irgendwie interessant, weil mein Bruder hat in der Zeit in London sowieso gewohnt.
Ja.
Und dann irgendwann sagte sie, hey, ich wollte auch irgendwie meine... Es war tatsächlich nur die kleine Besetzung, weil wir auch so eine Akustikbesetzung hatten. Und dann hat sie uns eingeladen und dann waren wir da auf so einer...
Das ist sehr nett von dir.
Das war so Gatsby-Style, das weiß ich noch. So eine Gatsby-Style-Party.
Ach so, mit Anzug dann richtig oder was?
Ja, musste ich mir noch einen Anzug leihen. Ich war ja in London immer nur mit Handgepäck. Das war irgendwie ein bisschen kompliziert, dann irgendwie noch einen Anzug aufzutragen. Okay. Aber irgendwie habe ich es geschafft. Das war natürlich glamorous, ne? Also da... ich weiß noch, also ich glaube an dem Tag hat, warte mal, wie war das denn? Haben die gegen Chelsea, also er war ja bei Arsenal.
Ja.
Und da haben die, glaube ich, eine 7-0-Klatsche oder so gekriegt. Gegen Chelsea an dem Tag oder an dem Tag davor oder so. Also, aber hast du nicht gemerkt, die Stimmung war trotzdem super.
Ach, der Mann hat dann, ist egal.
War auch egal.
Natürlich, geklatscht haben, ey, scheiß einen drauf. Ob der da, nein, ist ja, aber ey, ist doch auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Wer kann das schon von sich sagen mal, obwohl ich prallerweise aus meiner, Müsli ist ja gebürtiger Gelsenkirchen, ne? Mm. Ne?
Und ja, genau.
Bei Schalke in der Jugend, glaube ich, auch gespielt und hat aber auch lange bei Rot-Weiß Essen gespielt.
Ach so,
und ein paar Leute von früher dann noch, mit denen ich aus der Schule gegangen bin, haben dann auch, die dann auch bei RWE gespielt haben, die kennen den dann auch noch von früher. Also kennen, haben mit dem mal kurz zusammengespielt.
Ja.
So schließt sich jetzt der Kreis. Jetzt habe ich hier jemanden sitzen, der bei dem zu Hause in London war. Also.
Wir haben eine Party gefeiert.
Wahnsinn.
Kann auch nicht jeder von sich behaupten.
Nee, das stimmt. Das ist
auf jeden Fall witzig.
Cool.
Ja, und so kam es dann irgendwie von einem zum nächsten Projekt und dann bin ich in Düsseldorf in eine Coverband. Coverband hört sich mal so blöd an, ne? Aber es ist tatsächlich nichts anderes als eine Coverband, wenn man Musik von anderen spielt, ne?
Klar, ja, aber Tribute-Band ist das, kann man auch sagen.
Ja, Tribute ist, ja genau, das sind aber eher so, die sich so auf ein Ding irgendwie spezialisieren, ne?
Ach so, meinst du Coverband? Ja, oder eine Top-40-Band ist
Top
ja
dann. Top-40, ne? Genau. Mhm. Fresh Music Live, also auch wieder mit Fresh im Namen, nicht zu verwechseln mit Fresh, sondern Fresh Music Live aus Düsseldorf. Und da gibt es einfach einen riesen Musikpool mit super Musikern, die halt in diversen Pop-Projekten irgendwie mit am Start sind.
Ja.
Und von da aus ging es dann irgendwie weiter, dass wir dann die The Voice of Germany Live in Concert Touren immer spielen durften. Also das ist sozusagen die Live-Tour nach der TV-Staffel gewesen.
Mhm.
Das haben wir 8 Jahre in Folge gemacht. Ne? Also, und da war ich auch das erste Mal echt noch relativ jung. Da war ich dann, glaube ich, 24, 25, so in dem Alter dann irgendwie schon eine erste große Tour und dann irgendwie Köpi Arena und so, das war super, ne?
Klar.
War auch eine super Erfahrung. Dann haben wir das gemacht und dann bin ich halt über einen Kumpel dann irgendwie, den Pat, den Schlagzeuger, der auch bei Fresh Music Live spielt, irgendwie der auch musikalischer Leiter oder Musical Director, wie man eigentlich so sagt, bei Steffi Heinzmann ist, dann bin ich da mit reingerutscht und da habe ich auch den Tom kennengelernt, der hier auch schon saß.
Tom Bartels, wenn du zuhörst.
Den Haudegen.
Hoffentlich genau. War es teuer.
Und genau, der Martin, der auch in der Band gespielt hat, hat mich auch in diverse Projekte mal mit reingenommen. Da war ich, aushilfsweise von, wer war denn da alles bei? Vanessa Mai über Julia Engelmann.
War Vanessa Mai die mit I Can't Live Without Music?
Kann sein. Ist Schlager so, Vanessa Mai, ne?
Nee, dann war die das nicht.
Nicht Vanessa May. Das war so eine Geigerin, ne? Vanessa Mai ist so eine Schlagersängerin. Also moderner Schlager.
Okay, moderner Schlager. Bin ich raus.
Ja, das ist immer was anderes, wenn man die Musik nicht aktiv hört, sondern einfach, also wenn man auf der Bühne steht, muss man echt sagen.
Ja, ey, kann ich voll verstehen. Bin ich voll bei dir.
Und was habe ich denn noch gemacht? Und dann, genau, jetzt vorletztes Jahr Michel-Tour noch gespielt. Also wirklich eigentlich breit gefächert. Dann auch irgendwie in anderen Bands ausgeholfen. Jetzt brauchen wir noch ein paar Namen, haue ich noch raus. Ne? Angelo Kelly habe ich noch gemacht. Ich habe hier mit auch um die Ecke mit Frieda Gold ein paar Sachen gemacht. Das war auch wieder ein anderes Projekt, auch über Fresh Music Live.
Stimmt, wo der Dings mitspielt.
Der Andi.
Genau, der früher in der Essener Band ja. Bei, mein Gott, warte, fuck, ich hab den Namen auf der Zunge. Es gibt's noch nicht. Left the Crowd gespielt hat.
Siehste.
So, genau. Punkt. Die.
Ja, und dann so, also diverse Koppels, auch ein paar internationale Superstars, wie zum Beispiel Right Said Fred, habe ich auch schon irgendwie einen Gig mitgemacht.
I'm Too Sexy.
I'm Too Sexy for my shirt. Auch von alles Mögliche, ne?
Sexy. Ich glaube, für alles
Mögliche. Love Shirt, was auch immer. Mit Dr. Alban haben wir was gemacht. Also wirklich auch lustige Projekte und schöne Projekte dabei. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie das nach der ganzen Pandemie weitergeht. Ne? Ich habe bestimmt noch irgendwas vergessen, aber es ist letzten Endes spielt es ja keine Rolle. Man macht ja so unterschiedlichste. Doch, Jamie Lee, genau, die Voice-Gewinner haben natürlich dann auch häufig.
Wer ist denn Jamie Lee?
Jamie Lee hat mal The Voice gewonnen.
Okay.
Und da habe ich zum Beispiel den Polly Kaminski. Nee, den kannte ich schon vorher. Den Olli kannte ich auch schon vorher. Den kannte ich auch von Steffi, glaube ich. Der Olli war nämlich auch mal bei Steffi dabei.
Steffi Heinzmann. Ja, ne? Ja, das hat er auch erzählt.
Ja.
Und ich muss gestehen, bei so, also ich musste auch kurz nochmal nachdenken, woher ich Stefanie Heinzmann kenne. Ist Stefanie Heinzmann die Raab-Connection gewesen, wo der die Leute gecastet hat für den...
Genau.
Die dann für den Vorentscheid mitgemacht haben für
den Jüdischen Song Contest, oder? Das glaube ich nicht. Nee, ich glaube, das war noch davor. Ich glaube, das war eine eigene Show. Also
irgendwie DSDD, schieß mich tot, irgendwie Stefan Raab, ja, sucht den, bla bla bla.
Genau, ich glaube, die erste, die halt diesen Contest gemacht hat, war dann Lena, ne?
Die da auch direkt mitgemacht hat.
Genau, Lena war ja für diesen
Eurovision, ja, genau, Song
Contest gecastet, aber Steffi nicht. Steffi war, glaube ich, so die erste Talentshow vom Raab, die nichts damit zu tun hatte. Das ging da nicht um Eurovision.
Okay, alles klar.
Das war so ein eigenes Ding. Auch, ich meine, in der Staffel war auch Max Mutzke dabei. Ne?
Wollte ich ganz genau. Der mit Can't Wait Until Tonight. So.
Auch tierisch, ne? Also auch noch sehr aktiv. Also der Stefan, der hat natürlich als einer der wenigen Leute immer irgendwelche Musiker hervorgebracht, die zumindest aktiv sind. Steffi macht seit Ewigkeiten super viel, auch im Live-Bereich, und ist eine super Künstlerin. Also kann ich nur empfehlen, reinzuhören. Ist auch mega gute Liveband dabei. Macht echt Spaß zu hören. Wer war denn dann? Steffi? Ach nee, weißt du, wer noch dabei war? Der in der Staffel, glaube ich, auch. Und zwar Gregor Meile. Der war auch da.
Wer ist er?
Gregor Meile ist auch ein sehr erfolgreicher Popkünstler. Gregor Meile, kennst du doch.
Nee. Also jetzt hier weiter, ich guck mir nur ein Bild zumindest mal an.
Gregor Meile, auch immer noch super erfolgreich und aktiv.
Ja,
Max macht was, wer war denn noch da? Lena, Roman Lob, jetzt vielleicht nicht mehr ganz...
Nee, der war aber auch bei Stefan Raab, ne?
Ja, genau. Genau, alle, von denen ich jetzt rede, waren alle mal beim Stefan. Da war ich nicht überall dabei, ne? Also jetzt nicht verwechseln. Das sind jetzt nicht mehr die Projekte, die ich alle aufzähle.
Nee, aber ich muss gestehen, also ich habe jetzt hier gerade, der war bei auch bei dieser Rabcasting-Show, ja. SSDSDSSWEMUGABRTLAD belegt er den zweiten Platz.
Also er ist Zweiter geworden.
Er ist Zweiter geworden, genau.
Ach nee, dann hat der Max eine andere Staffel gewonnen, siehste. Die gab es dann vielleicht zweimal. Dann war das zweite Mal der Max-Gewinner oder das erste Mal und dann Steffi. Irgendwie so.
Hier, Stefan sucht den Superstar, der singen soll, was er möchte und gerne auftreten darf. So, ja, so. Und das war, hier wird nämlich auch Stefanie Heinzmann nämlich auch angezeigt.
Ja.
Aber wie lang das einfach her ist, so.
Das ist lange her und genau, die ist seitdem sehr aktiv und wird auch, glaube ich, immer erfolgreicher, wenn mich nicht alles täuscht. Ich kenne natürlich jetzt die Zahlen nicht, aber ist auch alles jetzt, sag ich mal, noch deutlich poppiger geworden. Mhm. Ja, war. Das ist eigentlich eine gute Sache. Ja, und die ganzen anderen Projekte, also wie gesagt, ich würde mal sagen, generell Genre Pop, ne? Mhm. Aber man macht alle, also ich habe auch auf einer Kreuzfahrt mal mit dem Pohlmann, Ingo Pohlmann oder auch mal mit einem Jazzsänger, Jeff Cascaro, der sagt ja
wahrscheinlich. Nee, das klingt nichts, ne?
Sobald man in den Bereich geht, kennen die meisten nicht, aber auch ein super, super Sänger. Wer war denn noch? Da war zum Beispiel der Roman auch dabei. Da habe ich mit dem Roman auch das waren dann immer so einzelne Gigs oder mit der Ivy. Cassandra Steen war da auch mit. Mhm. Da haben wir auch einen Gig gemacht. Also, das sind dann so einzelne Gigs, die ich jetzt. Es ist immer schwer dann zu behaupten, man spielt bei den Künstlern. Ne? Das ist ja irgendwie auch Quatsch. Also, ich habe mit denen gespielt und das waren auch echte Gigs. Also, ich finde das immer gefährlich. Es gibt ja auch Musiker, die dann tatsächlich Playback-Gigs als Credits aufschreiben, was ich ein absolutes Unding finde.
Ja.
Weil das ja wirklich nichts mit Spielen zu tun hat. Und das waren schon alles echte Konzerte und auch nicht nur ein Song oder so. Das ist mir ein persönliches Anliegen, dass man dann nicht irgendwie den Eindruck gewinnt, der haut irgendwelche Credits mit Rihanna oder was weiß ich raus, ja, weil der bei irgendeiner Show die Gitarre in die Hand gedrückt bekommen hat und im Hintergrund stand.
Und im ZDF-Fernsehgarten dann,
genau.
Na, ist klar.
Nee, da gibt es ja leider auch noch so ein paar Kandidaten, die sowas dann als Credits versuchen zu beanspruchen.
Ich muss gestehen, also um mich jetzt so ein bisschen hier aus der Affäre zu ziehen, aus der sogenannten, die ganzen Namen, die jetzt genannt worden sind, ich bin ja mehr Konsument. So.
Ja.
Und ich kriege, glaube ich, dann bei den ganzen, zum Beispiel bei The Voice of Germany, bin ich vollkommen raus.
Ja.
Das liegt aber daran, mir wird von ganz vielen, auch meine Family, mal gesagt, oh, hast du The Voice geguckt und so, und die können alle so toll singen. Und ich sage, ey, das glaube ich euch. Also das glaube ich wirklich, dass die das können. Nur ich muss umschalten, wenn ich sehe, wie alle von der Jury immer so krass ausflippen und so. Und da, also ich kann sowas nicht sehen. Irgendwas berührt mich dann, wo ich sage, ich muss das jetzt ausmachen. Und wenn ich dann, mich triggert dann auch so ein bisschen die Lena, wenn die dann völlig ausflippt. Oder macht die da überhaupt noch mit? Oder macht die nur
noch The Voice Kids? Ich kann es nicht sagen. Also ich habe The Voice of Germany nie geguckt.
Ja.
So, also es war auch in der Zeit, wo ich da die Tour gespielt habe, war das jetzt auch nie so, dass ich dann vorher schon gesagt habe, okay, ich gucke das jetzt, um zu gucken, wer irgendwie mit auf Tour geht. So. Einfach aus dem Grund, weil ich das auch nicht...
Du willst auch nicht vorbelastet sein, das ist auch cool.
Wenn ja, also wenn mich das jetzt großartig interessiert, dann hätte ich das geguckt, aber ich war jetzt nie so derjenige, der sowas sehen muss. Ne? Also, aber das ist einfach nur, hat einfach damit zu tun, dass ich... Also im Prinzip ist das ja nichts anderes, sie singen ja Songs von anderen, da ist ja jetzt keiner, der seine eigenen Songs präsentiert.
Ja.
Und dann kann jetzt jemand einen Rihanna-Song schön oder nicht so schön singen. Das ist jetzt für mich jetzt nicht so super interessant und dafür muss ich mich nicht vom Fernseher setzen.
Nee.
Und es geht ja den meisten Leuten, geht's ja, muss man ja auch einfach ganz ehrlich dazu sagen, geht es ja um die Juroren. Was die sagen, die Leute schalten das ja nicht wegen XY ein, der, so schade das natürlich ist, aber es ist so, nach 3 Wochen vergessen ist.
Ne? Also, Preis, klar.
Wie viele Gewinner von The Voice können selbst The Voice-Gucker noch aufzählen, ne?
Also ich könnte wirklich gar keinen einzigen aufzählen.
Keinen einzigen.
Ich könnte dir mehr, also prallerweise noch, von DSDS sogar noch sagen. Aber auch nur, weil ich habe es manchmal mehr mitbekommen, aber aus den letzten Jahren gar nicht. Vielleicht noch die ersten 3, 4 Staffeln so. Aber ansonsten ist das ja, also ein offenes Geheimnis, die Leute werden ja verheizt. So nicht mehr, nicht weniger. Und irgendwann... weil das ja so kurzschrittig ist, jetzt läuft DSDS, du kannst dich jetzt schon für die nächste Staffel wieder bewerben, ist ja halt ein Format. So. Und ich glaube halt schon bei The Voice, zumindest da ist auch eine Liveband immer wieder am Start, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, oder ja, ist das so?
Sehr gut.
Genau,
sehr
gut. Das finde ich auch mal ziemlich cool. Und natürlich ist da mehr Muckertum noch hinter. Aber was gab es denn noch? Gibt es X-Factor noch? Glaube ich, gibt es gar nicht mehr. Oder X-Factor? Star Search gab es früher noch mit Martin.
Es gibt ja immer wieder Formate, ne? Also ich habe auch zwischendurch mal für irgendwelche Formate ein paar Gitarrentracks eingespielt.
Ja.
Aber da weiß ich selber nicht, für welche das war. Also da hat mir ein Kumpel geschrieben, ich muss für X-Men was produzieren.
Ja.
Spiel mir mal bitte ein paar Gitarren ein. Waren aber auch irgendwelche Songs, die nachgespielt werden mussten. Da wurden irgendwelche Sachen nachgebastelt.
Klar.
Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung von
dem. Also wie gesagt, das Angebot ist ja auch einfach ultra krass. Und ich glaube, also ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich Vox oder Sat1 anschalte, läuft immer The Voice. Oder ist das Vox und Sat1, die es da teilen?
Bei ProSieben Sat1.
Bei ProSieben, ja, stimmt, genau. Die gehören gar nicht zusammen, Vox und Sat1. Völliger Bullshit. Ich halt alten Fernseher. läuft andauernd The Voice. Und wie gesagt, für die Leute ist das alles cool, alle fühlen sich unterhalten, da können auch super viele gut singen, nur ich kann mir davon finde ich keine Person vermerken. Und ich finde es, was ich wiederum cool finde, ist jetzt zum Beispiel, weil so eine Stefanie Heinzmann, zum Beispiel nur für mich, die ist aus meiner Aufmerksamkeit völlig raus gewesen. Das liegt aber, glaube ich, daran, weil die hat dann so ihr ganz, ganz krasses, nehmen wir das nur auf das Fernsehmedium Mediales hoch, dann irgendwann mal gehabt, wo die im Fernsehen drauf runtergespielt worden ist. Und irgendwann ist die dann so ein bisschen weg, aber ist trotzdem noch da. Nur das mediale Interesse ist einfach nicht mehr so groß. Ja. Und dann gehst du trotzdem auf die Instagram-Seite, siehst, ey, die ist richtig am Start ist dann trotzdem auch noch dabei und hat ihren Weg dann einfach gemacht, so unabhängig ist von Stefan Raab oder sowas. Das finde ich halt
voll cool. Also Steffi war auf jeden Fall immer ein Arbeitstier und hat mit ihrer Band, die von Anfang an, die waren von Anfang an dabei, das sind alles super Musiker. Wie gesagt, bei Steffi war ich oft dabei, aber das war immer Vertretung von Moritz Stahl. Der dann auch bei Johannes Oerding spielt und dann passieren halt einfach super viele Überschnitte so.
Ja, klar.
Und dann habe ich einfach eine Zeit lang ganz viel Steffi-Gigs übernommen, weil er dann mit dem Oerding unterwegs war oder so, weil natürlich kriegst du es nicht immer vereinbart. Und die haben das, von Anfang an waren die dabei und haben immer einen super Job gemacht und haben einfach alles mitgetragen. Ne? Also die Steffi lebt auch voll mit von ihrer Liveband, finde ich. Weiß ich jetzt nicht, ob das faktisch so ist, aber ich finde die Liveband, wenn die auf Festivals oder was weiß ich auftreten, dann hören einfach alle zu.
Ja.
So, und das ist egal, ob die jetzt kennen oder nicht. Und das ist einfach ein großer Verdienst auch von dem Live-Programm und wie sie selber auch als Live-Performerin wirklich Wahnsinn. Also die macht einfach, die singt wirklich super geil und dann noch gepaart mit einer Band, die halt wirklich wegscheppert. Das ist egal, ob du für die da hingekommen bist oder nicht, du hörst dann einfach zu.
Ja, genau, du wirst dann auch positiv überrascht.
Ja,
so, ne? Weil das was anderes ist, wenn jetzt dann da irgendwie Sängerin oder Sänger einfach nur aus der Konserve Playback dann hat, also ne, Musik-Playback jetzt hat, Rest ist dann meinetwegen live, aber du wirst ja viel mehr mitgenommen. So, ne? Und da muss man, also ey, ich mache jetzt hier ein Fass auf, aber ganz ehrlich, nehmen wir mal Wolfgang Petri. So.
Der Wolle.
So, ne? Der Typ hat auch immer eine Liveband mit am Start gehabt, so, und die hat auch alles gegeben. Ich bin gar kein Wolfgang Petri-Fan, aber trotzdem, die Mucke kommt ja auch dann deswegen rüber, weil das ja auch so Schlagerrock dann halt ist, weil das nach vorne gedrückt wird. So, ich meine, das ist doch, Udo Lindenberg hat, glaube ich, auch noch eine Liveband, wenn ich alles täusche. Ja, ne? So, also das, oder nee, warte mal, ach Quatsch, nicht Udo Lindenberg, aber wie heißt der andere nochmal? Ey, ich vertue mich gerade. Der Typ, der immer so komisch singt und redet, den alle so cool finden. Nee, mein Gott, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Oder ist das doch Udo Lindenberg? Der Typ mit der Sonnenbrille.
Ja, das ist Udo.
Ist doch Udo Lindenberg. Ja. Ich bin doch da. Sorry, ich war. Ja, genau, ja, den meine ich. Ganz genau so. Ey, mit Berlin oder Zug nach Pankow.
Ja.
Ja, das ist Udo Lindenberg. Okay, danke. Bin ich gar kein Fan von. Also Grönemeyer finde ich super. Also gegen Herbert Grönemeyer kann ich gar nichts sagen, aber trotzdem, wenn die Band ja auch dann stimmt, da drückt nach vorne. Und wenn er dann jetzt irgendwie, wenn er da voll, nicht voll Playback, aber wenn er da musikalisch Playback singen würde, würde ich auch denken, haut mir jetzt nicht so. Eine gute Band muss schon sein.
Ja, ja, Udo hat auch eine super Band. Ich meine, das sind so alteingesessene Rockers ein bisschen.
Ja, klar.
Schon ewig, ne?
Ja.
Ich weiß auch gar nicht, ob die noch mit zu den Glücklichen. Ich glaube, beim Herbert ist das auch teilweise so, zu den Glücklichen gehören, die halt so festgehalten haben.
Ach so, okay. Also
aller Festanstellung.
Die Beamten unter den so Musikern.
Da gibt es noch ganz, ganz wenige, wo das so ist. Ne? Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es stimmt, ne? Das ist jetzt nur so Gerüchteküche irgendwie der Musiker, dass es irgendwie beim Herbert noch ein paar gibt, auch nicht alle.
Mhm.
Nur der Kern, der eiserne Kern, die von Anfang an dabei waren, beim Udo glaube ich auch. Und das sind ja... Den Udo, den habe ich zum Beispiel bei einer Düsseldorfer des Jahresveranstaltung, da war der auch mal, da haben wir sogar einen Song auch mit Udo gespielt.
Mhm.
Ja, Udo ist halt einfach ein Typ, ne? Ja, Legende. Kann man nicht anders sagen.
Nein, also ich will ja, ich möchte mich ja auch gar nicht jetzt wagen, was da jetzt Negatives zu sagen, mich kickt Udo Lindenberg ist trotzdem einfach nicht musikalisch so. Ne?
Ich habe das auch nie gehört. Also, ich meine, ich habe jetzt auch nicht so viel Grönemeyer gehört, den man trotzdem, also Grönemeyer hat halt einfach, sag ich mal, ist halt, weiß ich nicht, ist eine Ikone, ist ein, für viele ein Idol, ist ein krasser Textschreiber und so, aber so gesanglich hat mich das jetzt auch nicht abgeholt, ne, was der gemacht hat. Aber das, darum geht es aber eben weniger. Es geht ja einfach um das Gesamtding.
Ja.
Und ich habe den neulich sogar nochmal live gesehen auf einer Veranstaltung, wo wir auch gespielt haben. Das ist schon, das war so eine Sportgala, wie hieß denn das nochmal? Ball des Sports. Da war er mit seiner Band. Mhm. Da habe ich schon gedacht, wahnsinnig energetisch. Das muss noch, das war noch vor dem ganzen Lockdown-Gedöns natürlich. Ich glaube, vorletztes Jahr. Das ist auch einer der seltenen Gigs gewesen, die er so gemacht hat. Und das ist einfach ein Energiebündel, der Freude ausstrahlt. Und das finde ich immer cool. Ne? Also wenn du siehst, die Leute sind 25 Jahre dabei, aber haben eine Energie auf der Bühne.
Klar.
Vielleicht sogar schon 30 oder länger. Der ist ja noch länger dabei. Ne? 25 Jahre ist ja schon untertrieben bei einem Herbert Grönemeyer, würde ich mal sagen.
Ja, ich glaube, der ist doch auch, oder ein Westernhagen, ist ja auch schon... Also Herbert Grönemeyer
mindestens 100 Jahre mit dabei.
Locker. So, ne? Also der Westernhagen ist wirklich bald mit dem Song nämlich mit dabei.
Ja.
Obwohl er ein super Song war. Nee, also die sind ja, ich glaube, ein Westernhagen ist auf jeden Fall schon 70. Locker.
Ja.
Und ein Herb, der ist auf jeden Fall Ende 60.
Auch, ja,
also würde ich schon sagen.
Ja.
Guck mal, ich meine, das Album Mensch, was ja so krass eingeschlagen ist, von 2001, ist 20 Jahre alt, wurde mit dem Eisbären.
Also die bestimmt locker 40 Jahre schon am Start.
So,
ne?
Und die waren ja auch in den 80s schon richtig krass dabei.
Ja.
Ich muss, also gut, ich weiß nicht, ob ich dieses Fass jetzt aufmachen möchte. Die haben natürlich auch, ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, ob ein Herbert Grönemeyer, wenn der den, logischerweise den Erfolg in den 80s nicht gehabt hätte, wäre es dann jetzt Herbert Grönemeyer, wenn der mit der Mucke wahrscheinlich jetzt aufkreuzen würde. Wahrscheinlich nicht. Also das ist wahrscheinlich auch dieses Muckertum in den 80ern gewesen, dass das gut gepasst hat.
Ja, auf jeden Fall. Aber du hast ja auch dieses Phänomen, das ist mir vor zwei, drei Jahren aufgefallen, dass ja zum Beispiel die ganzen großen Bands von früher, egal ob die was gemacht haben zwischendurch oder nicht, dann plötzlich wieder auf Stadiontournee gegangen sind. Ne? Nimm Pur. Auf einmal ist Pur, Pur war, also Pur, super, eigentlich eine super Band, ne? Kann man eigentlich auch nichts gegen sagen, ob es einem gefällt oder nicht.
Ich lasse nicht reden.
Auf seinem Fest oder nicht ist natürlich so eine Sache, aber eine riesen Band gewesen, dann. Also für mein Empfinden 20 Jahre nichts und dann so, komm, wir machen wieder Musik, Stadion, kein Ding. Wir machen Stadien voll, 5 Stück, egal, Stadiontour, alles ausverkauft. Mhm. Kelly Family, das gleiche Phänomen.
Das stimmt, ja.
Ich meine, ich habe ja auch mit dem Angelo Kelly, der auch ein super Musiker ist, wirklich.
Wer ist das von denen nochmal?
Der früher der Jüngste war, der dieses Angel gesungen hat.
Ja, erzähl weiter. Ist das der Schlagzeuger gewesen?
Genau.
Ja, okay, dann alles klar. Ja, okay.
Der gut Schlagzeug spielt.
Ja, oder auch, oder hier der Extremsportler ist ja Joey Kelly, glaube
ja.
ich. Ne? Also, die Kellys sind ja, da war ich Grundschüler und dann gab es halt immer von wegen hier die, was war das, die rollende Altkleidersammlung.
Ja, klar, musste als Junge hast du die
Kelly brennt. Ja,
kann man so. Einfach nichts anderes sagen. Also, als cooler Junge fand man die Kelly-Family natürlich nicht cool.
Nee.
Aber dann irgendwie kommt einfach 20 Jahre später, machen die Kids, sagen sich, komm, wir machen das nochmal und dann machen die auch Stadion.
Ja.
Und fast jeder Einzelne, der irgendwie noch Musik macht und machen will, ist erfolgreich auch als Solokünstler unterwegs.
Ja, das stimmt.
Du hast den Paddy. Du hast den Angelo, du hast die Maite,
die hat auch Stadien. Die ist jetzt auch Jury bei DSDS noch, ne?
Das kann sein, sowas weiß ich ja dann wieder nicht. Aber
ich hoffe, ich sehe keinen Schaden, aber ziemlich sicher ist sie das, ja. Mhm.
Patricia hast du auch noch, ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen, aber irgendwie alle aktiv und alle auch auf ihre Art erfolgreich, ne? Angelo hat ja sozusagen seine eigene kleine Kelly Family schon wieder erschaffen.
Mhm.
Auch irgendwie ein witziges Konstrukt und auch alle super, super nette Leute und so. Und auch Wahnsinnsband irgendwie dabei, ne? Also wie gesagt, ich war aushilfsmäßig dabei, aber das sind auch alles top, top Leute und es macht Spaß, da irgendwie mal einzusteigen. Und die sind auch echt sehr, sehr geschulte Reiser, das merkst du so richtig,
ja.
Ne? Im Nightliner auch unterwegs und so. Die
sind ja froh mit dem Vater schon immer.
Das gesamte die Family, so, die also wissen, die sind die so ausgecheckt, was Nightliner-Reisen angeht, das ist unfassbar.
Ich habe war ich mit meinem Vater vor 2 Jahren, ich bin ja so alter Flugzeug, Nerd in Anführungszeichen. Ich mag Flugzeug und Zeppeline, wie man in den Fotos halt sieht.
Ja.
Und mein Vater ist halt, der wäre gerne Pilot geworden, aber nicht hinbekommen. Nein, nicht hinbekommen. Hat er sich für Ingenieurswesen entschieden, egal. Er ist halt trotzdem großer Flugzeugenthusiast.
Ja.
Und habe ich meinem Vater irgendwann mal zum Geburtstag irgendwie so einen Museumsbesuch in Sinsheim und in Speyer geschenkt. Und dann sind wir ins Technikmuseum Speyer gefahren und da steht der originale Bus von den Kellys.
Ach,
ja.
Warst du drin?
Nee, da durfte man, glaube ich, nicht rein. Oder ich habe mich nicht getraut, ich weiß ja nicht.
Da wohnen noch ein paar drin.
Ja, genau. Ich habe nur den einen oder anderen Kelly noch rumfliegt zu sehen. Nein, aber die haben ja schon wirklich viel mitgemacht. So, ne? Und das ist ja so ein Kiddie-Ding gewesen, dass man die Kellys natürlich uncool fand früher, aber weißt du, wie viele Leute sich da wahrscheinlich jetzt anhören und dann sagen, ey, mein erstes Konzert war mit den Kellys, weil die Eltern einen mitgeschleppt haben oder sowas. Also
ja, das ist ja sowieso dieses Phänomen, also auch so aller Helene Fischer, ne? Alle finden Helene Fischer scheiße, aber sie ist der erfolgreichste Act irgendwie, der rumläuft. Also ey, kann ja dann doch nicht stimmen.
Da muss ich kurz sagen, ich wollte dich unabhängig von dass du das angesprochen hast, wollte ich dich irgendwann fragen, was du von Helene Fischer hältst. Ja. Und ich sag jetzt schon mal vorweg, ey, ich kann natürlich mit der Musik nichts anfangen, gar nichts. So, atemlos jetzt mal, ne, weg, erfolgreicher Song, egal wie erfolgreich die ist, aber mich kickt es natürlich nur, weil ich auf Schlager nicht klarkomme. Aber ich habe vor der Gesamtleistung Helene Fischer unglaublichen Respekt und Ehrfurcht. Weil,
ja klar,
also die, alleine was die wirklich für eine Show abliefert, so. Und natürlich dann noch, weil die so krass in der Öffentlichkeit steht, und das ist jetzt so ein bisschen okay und Gala-Talk, aber ich mag diese Magazine ganz gerne manchmal, die ist ja so, wenn die sich einen Fehltritt erlaubt oder sowas, dann ist die sofort in der Öffentlichkeit und die muss dieses Schauspiel, glaube ich, also das, was die macht, das muss sowohl im Privaten als auf der Bühne, muss das immer 1:1 funktionieren. Und die wird natürlich auch bei der Produktion, die die hat, ist eine Helene Fischer, wie oft die sich auf einer Live-Show umzieht und wie fit die sein muss, Wahnsinn.
Eben, das ist einfach eine Wahnsinnsleistung.
Ja.
Und ob man das jetzt mag oder nicht, es ist halt Schlagerbusiness. Mit dem großen Hang zur Popmusik natürlich. Klar. Mittlerweile. Ne, das ist ja sowieso, mittlerweile fließt, sag ich mal, bei uns in Deutschland. Pop und Schlager ist ja sehr, sehr nah beieinander.
Die gerade wenn es deutschsprachig ist. Ja, genau. Mhm.
Ja, was soll ich das? Also der Christian zum Beispiel, der Bassist, der auch bei Täglich Frisch geröstet ist, der Bassist von Helene.
Okay.
Gibt sehr gutes Catering auf der Helene-Tour.
So viel kann ich schon mal dazu.
Also kann man nur Respekt zollen. Alles andere wäre einfach unangebracht. Die Leistung ist ja wie so oft, ne? Also es gibt ja immer genug Leute, die sagen, was ein Schrott, was hier und da, aber ich meine, das zu erreichen, machst du auch nicht durch auf der Couch sitzen.
Nee.
Also die ist super fleißig, gibt Vollgas, singt live wohl. Also ich habe es tatsächlich noch nicht live gesehen, aber singt auch sehr gut, habe ich mir sagen lassen. Was ja auch schon mal eine gute Sache ist, neben dem ganzen Sport, den sie da auf der Bühne treibt. Jo. Das ist ja die Kunst. Ne? Also wirklich diesen Spagat zwischen ich bewege mich viel und singe dabei gut. Da scheitern auch schon viele dran.
Ja.
Und das macht die wohl super. Und dann der Rest ist halt Fleiß, ne? Gutes Team. Wie gesagt, ich kenne aus der einen oder anderen Ecke Leute des Teams und die sind alle voll mit Elan dabei, haben super Ideen und ziehen da einfach, haben auch Bock, das Riesending einfach, es ist natürlich auch geil, so eine Produktion zu machen.
Ja.
Wenn du so viel Kohle zur Verfügung hast, sage ich mal, um das auf so ein Level zu bringen, dass du auch super lange Zeit hast, zum Beispiel zu proben. Mhm. Produktionsproben sind ja oft das A und O, was je kleiner das Budget ist, natürlich immer kürzer ausfällt. Ne?
Ja.
Also bei manchen Touren, die wir gemacht haben, hast du dann irgendwie 3-4 Tage.
Mhm.
Damit kriegst du so, sag ich mal, das Gröbste hin.
Ja.
Und dann geht's auf Tour und dann wird's von Mal zu Mal besser. Aber wenn du schon super ausgecheckt auf die erste Tourbühne gehst und dann eine Wahnsinnsshow hinlegst und alles schon super auswendig kennst und so, dann ist das natürlich ein Luxus. Ne? Und dann sieht's auch anders aus.
Klar.
Also ich kann mich auch erinnern an Touren, wo ich noch mit Noten auf die Bühne musste, weil ich das Programm noch nicht auswendig konnte, weil das so kurzfristig alles reinkam. Versteckst du natürlich dann so gut wie es geht und bei der fünften Show kannst du es dann auch, aber wenn du nicht mal die Zeit hast, das Programm vorher auswendig zu lernen, weil du willst ja auch auf Natur von einem Künstler auch nicht Musiker hinter den Noten.
Natürlich nicht, nein.
Das willst du ja nicht. Und das will ich als Musiker eigentlich auch nicht.
Nee, du willst ja auch nicht den Teleprompter sehen, wie dann
der Sänger oder Sängerin. Das will ich auch unbedingt vermeiden. Aber wie gesagt, hat es schon gegeben. Sage ich jetzt natürlich auch nicht unbedingt wo. Ich will jetzt auch keine traurigen Menschen machen.
Ja, aber dein Job ist es ja auch, dass du ja so professionell ablieferst, ne? So dass du dass man das nicht merkt. So.
Genau, es kommt da auch noch dazu. Ne? Dann versteckst du das halt irgendwo und dann geht's. Aber du willst. Es geht auch um den Kopf. Du willst es natürlich befreit spielen und dich auf ganz andere Sachen konzentrieren als hoffentlich fällt mein iPad nicht aus, sonst weiß ich nicht, wie der nächste Song geht.
Ja, das stimmt. Du kennst das ja gar nicht. Du liest da vom Blatt und musst dich darauf verlassen, was da steht. Ne?
Ja, das schon, genau. Also in den meisten Fällen, wo ich dabei bin, mache ich die Charts für alle.
Mhm.
So, und dann habe ich das Zeug schon immer ein bisschen länger zur Verfügung und kann es auch schon ein bisschen besser als die anderen. Aber es hilft ja nicht. Ich habe eigentlich einen Anspruch, Salsa auswendig zu lernen.
Ja.
Und wenn das so eine Tour ist, wo jetzt nicht 4 Akkorde pro Song gespielt werden, sondern irgendwie in der Bridge geht es auch noch in einen anderen Teil und dann geht es da zurück und dann musst du da die Melodie spielen und dann hast du ein 2,5-Stunden-Programm, das kriegst du in 3 Tagen nicht so easy mal. Also mit 3 Tagen meine ich dann, ich habe es irgendwie den Tag vorher alles aufgeschrieben oder die 2 Tage vorher oder 3 und dann habe ich auch nicht Zeit, meine Sachen auszuchecken. Ne? Wenn ich die Noten für alle schreibe, ist es dann halt oft so, dass ich dann halt meine Parts auch noch nicht ausgecheckt habe. Sobald ich die Noten alle fertig habe, muss ich gucken, okay, was spiele ich denn überhaupt?
Ja. Ne?
Weil es geht dann, also es geht schon darum, dass ich Leadsheets mache. Ne? Ich schreibe jetzt nicht die Basslines raus, sondern ich schreibe, ne, aber das sind Leadsheets, die aber quasi allen Musikern die Möglichkeit geben zu wissen, okay, wo kommt was im Song.
Ja.
Ne? Das heißt, dann picke ich mir immer die wichtige Melodie raus. Das ist entweder eine Gitarrenline oder es ist eine Pianoline oder irgendwas. Dann schreibe ich die auf. Und der Rest ist Leadsheet, soll ja auch so sein. Du willst ja am Ende nicht mehr in Noten kleben.
Jo.
Aber für die Proben brauchst du es, weil du nicht genug Zeit hast zu sagen, okay, wir machen jetzt den ersten Song heute am ersten Tag.
Ja.
Und dann können wir den am Ende auswendig.
Ja.
Nee, wir machen 8 Songs am ersten Tag, 8 Songs am zweiten, 8 Songs am dritten und am vierten geht's auf Tour.
Jo.
Und dann machen wir immer noch Aufnahmen davon, damit jeder sich das zu Hause nochmal anhören kann, was du dann am Abend eigentlich auch nicht mehr machen willst. Weil
ja, weil du bist eigentlich bis drüber und bist fertig, klar. Mhm.
Sowas gibt es halt auch. Ne? Das ist natürlich bei in Zeiten von Ableton und Co., was auch dazu kommt, ne? Es läuft ja auch mittlerweile immer so überall was mit. Wird immer mehr erwartet zu einer kürzeren Zeit.
Mhm.
So ist es einfach. Also du musst immer mehr und es muss immer fetter klingen mit immer weniger Leuten.
Jo.
Das ist eigentlich das, was erwartet wird und was natürlich, da beißt sich die Katze auch ein bisschen in den Schwanz. Dadurch, dass wir es möglich machen, funktioniert es ja auch meistens, ne? Das heißt, wenn du den Backing-Tracks schon so vollpackst, dass es einfach schon fast so geil klingt, ohne dass die Band mitspielt.
Warum?
Dann sagt der Tourleiter, ja komm, wir nehmen nur noch 2 Leute mit. Ist doch günstiger.
Klar.
Und du bereitest alles vor. Das macht natürlich auch keinen Sinn. Und da liebe ich es dann immer, so eine Dokumentation über die Foo Fighters oder so zu gucken, die einfach sagen, bei uns läuft nichts mit. Wir haben auch keinen Klick auf dem Ohr.
Ja.
Da zählt der Drummer ein und dann geht's ab. Und das ist einfach ein bisschen was anderes. Natürlich finde ich es auch geil, neue Sachen zu integrieren. Und ich finde es auch cool, wenn man sagt, irgendwie ein paar Streicher, die du jetzt nicht auf jeder Produktion mitnehmen kannst, kannst du vom Band kommen lassen.
Ja.
Das ist ja auch cool. Das soll auch so sein. Aber ich habe immer wieder mal so die Diskussion gehabt mit Leuten in Charge, sage ich mal, die dann irgendwelche Gitarren doppeln wollen, wo ich dann sage, so, nee, das finde ich jetzt nicht so cool.
Ja.
Weil ich bin halt ein Gitarrist und ich habe, sag ich mal, die Fähigkeit schon zu checken, was ist das Wichtigste.
Jo.
Und das spiele ich dann gern. Aber man muss dann nicht noch 3 oder 4 andere Gitarren mitlaufen lassen, weil dann, finde ich, bist du selber als Gitarrist in so einem Wust, wo dann auch gar keiner mehr weiß, dann interessiert es auch nicht mehr, ob ich das jetzt spiele, welche Line ich jetzt davon spiele oder so. Da finde ich es dann doch immer cooler zu sagen, dann lass uns die Instrumente, die wir da haben, auch von den Leuten spielen lassen. Und wenn es ein bisschen weniger ist als 5 Gitarren, sondern nur eine, dann ist das halt so.
Ja.
Aber ich habe schon die Fähigkeit, auch mal vielleicht einen Octaver draufzulegen oder so. Oder die Fähigkeit zu sagen, ich spiele den wichtigsten Part. Und wenn unbedingt noch eine Strumming-Akustikgitarre dabei sein muss, dann kannst du das vielleicht mal machen. Aber so aus dem Gleichen, ich will zum Beispiel jetzt nie so eine gedoppelte Melodie spielen oder sowas.
Ne? So Double Leads, die finde ich aber immer mega. So richtig
also
schön.
So, mit so. Die eine Hälfte vom Band und die andere von mir, da würde ich mich auch, ja genau, das hat wirklich was von 80s. Ne?
Nee, also ich muss gestehen, also ich, da kann ich Ihnen beipflichten, ich finde so, der Anspruch ist immer der, man kann auch, wenn man das mal aufs Recording oder auf eine Platte aufnehmen macht, du kannst die Sachen so kaputt produzieren, dass die Gefahr einfach da ist, wenn du das nicht live liefern kannst, denke ich mir immer so, was ist das denn jetzt? So, natürlich ist das dann auch was anderes, weil da kommt ja alles dann vom Band, aber oder nicht alles, was du programmiert hast. Ich finde das immer cool, also wenn wir jetzt was aufnehmen, klar haben wir auch eine Rhythmusgitarre, aber ich will das auch nicht so krass haben, das live, das darf nicht abfallen. So, und die Gefahr ist manchmal groß, dass man so viel orchestral aufziehen kann. Klar, die Möglichkeit ist geil, aber es ist dieser schmale Grat zwischen nicht zu viel, nicht zu wenig. So, ne? Und am Ende sind natürlich trotzdem so, die Leute, die sich daran anhören, die checken es überhaupt natürlich dann auch gar nicht so. Du hast dann für die ist immer, wow, dann hört sich alles so toll an und bla und bla und bla.
Ja, ich meine, ich bin auch ein großer Freund davon, das wirklich zweierlei zu sehen. Ne? Also ich zu Hause habe ich auch kein Problem damit, wenn es geil ist, 18 Gitarrenspuren aufzunehmen.
Klar.
Und dann nimmst du den Song auf und dann hast du ihn fertig und dann bin ich so ein Typ, der überlegt dann, wie kann ich es live umsetzen.
Ja.
Und wie kann ich es auch so umsetzen, dass ich jetzt nicht die 18 Spuren abspielen muss? Vielleicht übernimmt der Keyboarder irgendeinen Part, den ich eigentlich mit Gitarre gespielt habe. Ja. Und das ist doch das Interessante daran, Musik, dann klingt es nicht mehr so wie auf Platte. Aber ich meine, wenn es so wie auf Platte klingt, dann kannst du auch die Platte einlegen. Ja, also es ist ja cool, wenn du live hinkommst und die Band, also ich meine, als Band, die das erfunden hat, also mit der eigenen Band, ist es ja dann auch noch dazu immer so, dass dir ja komplette Narrenfreiheit gegeben ist. Ja. Du musst ja keinem Rechenschaft ablegen, dass das jetzt nicht so klingt wie auf Platte, weil du hast es dir ja so überlegt. Das finde ich mega. Und wenn du mit dem Künstler selber spielst und nicht in einer Coverband bist, hast du auch noch viel mehr die Möglichkeit, mit demjenigen das zu erarbeiten, zu sagen so, ey, wir geben dir einen anderen Sound live. Ja. Der geht in die Richtung. Wir stellen da jetzt zwei Gitarristen hin. Du hast auf der Produktion fast nur Synth-Sounds. Mhm. Aber dann wird einfach mal ein bisschen gitarrenmäßig geballt. Ich habe ein mega geiles Konzert von Rihanna mal gesehen. Nuno Bettencourt war da an der Gitarre.
Von Extreme. Der ist Musical Director bei der Rihanna.
Nee.
Doch.
Nee.
Doch.
Nee.
Doch. Schon vor lange.
Nee, Musical Director ist er nicht. Also ich kenne den zufällig, das ist jetzt ein bisschen Prahlerei, aber der Musical Director ist der Eric Smith, der Bassist.
Aber seit wann? Aber der war aber lange MD bei Rihanna.
Nee, der MD war der nie. Der war halt Mr. Nuno Bettencourt von Extreme an der Gitarre. Und hat das auch geil gemacht.
Ach. Also ja. Das wusste ich. Ich dachte aber, ich habe es in irgendeinem Interview gelesen. Aber ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass er es gesagt hat. Der Scheiße erzählt. Nein, finde ich kein Witz. Weil ich bin großer Nunu-Fan. Und,
ja. Ja, vielleicht, also es kann natürlich, ich will da jetzt nicht.
Nee, ist ja.
Also, zu der Zeit, wo ich da war, ich habe ja auch noch für diese Gitarren-Taschenfirma mal eine Zeit lang während des Studiums auch gearbeitet.
Und für Harvest.
Ja. Mhm. Für die jetzt keine Ahnung davon haben, die bauen so Leder-Gitarrentaschen.
Schweinebags.
Genau, und die irgendwann rief der Eric Smith, also der Bassist, in dem Shop an und sagte, ey, wir sind gerade mit Rihanna auf Tour, wir finden die Taschen geil, hast du Bock, uns welche zu bringen, endorsementmäßig, bla. Und dann hatte mein Chef damals gesagt, hast du Bock, da hinzugehen, das ist in der Lanxess Arena. Ich habe, wie gesagt, in der Zeit noch in Köln gewohnt und hatte dann halt den Tag meines Lebens Rihanna backstage mit der Band abgehangen, den ganzen Tag. Ne? Also ich war da irgendwie, die haben mich dann sozusagen zu allem eingeladen. Und dann war ich irgendwie auch während des Konzerts einmal in diesem Pit vorne, das was in der Bühne ist, dann stand ich beim FOH, hatte wirklich so komplettes VIP-Treatment, das war mega geil.
Cool.
Und, alle super nett. Am Ende noch Jam-Session backstage mit Nuno und Co. Also es war wirklich für mich auch ein ganz, ganz toller Tag.
Der kann ja auch ein bisschen Gitarre spielen.
Der kann Gitarre spielen. Wobei, Jam ist nicht so, also hatte ich so den Eindruck. Der hat dann auch irgendwann keine Lust mehr und hat mir seine Gitarre in die Hand gedrückt bei diesem Jam.
Die, ne? Die weiße N4 dann für Rihanna, oder?
Das Problem war, backstage hatten die halt so ihr B-Setting.
Ah, okay.
Und dann hatte ich plötzlich eine 7-Seite in der Hand.
Ja, schon, hatte die N7.
Das war natürlich nicht so geil, weil da bin ich natürlich wirklich ein bisschen überfordert gewesen im ersten Moment, aber am Ende habe ich es dann doch hingekriegt. Ich habe vorher noch nie eine 7-Seite in der Hand gehabt. Ne? Ich spiele immer 6-Seite.
Ja gut, dann ist das wirklich prall. Und die hat er sich, glaube ich, extra von Washburn für Rihanna anfertigen lassen. Ich glaube sogar einmal in Natur, nur mit
Natur, die
genau. Und einmal in Weiß sogar auch, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich glaube schon, da gebe ich dir recht, ich habe mehrere, oder Nuno Bettencourt hat nicht so richtig Lehrvideos rausgebracht. Und der hat mal wirklich ein paar, ich weiß nicht, ob der das Stone war oder sowas, von Young Guitar damals noch ein paar so kurze Videos gemacht. Er hat der Typ einfach gar keinen Bock gehabt. Also wirklich nicht.
Ja, der ist, also das, was er macht, macht er legendär, keine Frage. Aber ich glaube, der ist jetzt nicht so der klassische Session-Player.
Nee, das glaube ich. Also, wenn er seine Haustruppe wahrscheinlich hat, dann passt das alles. Ja. Aber ich glaube letztendlich auch so, wenn ich dann so, der sollte dann irgendwie auch so was jammen und dann war da immer so, irgendwann meinte er so, komm mal, lass mal jetzt so. Und er sagt, irgendwie keinen Bock mehr gehabt und schmunzelt dann dabei. Und das kann ich mir dem auch vorstellen. Ja. Aber ansonsten ist der, wie gesagt, wenn er dem, der ist ja auch, wie es ja auch festgeschrieben, so groß ist er ja nicht, ne? Ist ja relativ klein. Ne? Und aber der Typ spielt, also für mich halt immer noch, wir haben ein paar Podcast-Folgen schon gesagt, also für Nuno würde ich eine Menge tun.
Siehst du, und ich hatte noch einen Private Day mit Nuno und habe dann noch seine N7 gespielt. Siehste, manchmal ist es einfach, und ich fand den auch immer ganz cool und ich weiß auch noch, dass ich damals die Extreme-Sachen auch echt gefeiert habe. Aber da, das, also um darauf wieder zurückzukommen, die haben einfach gesagt, ey, Rihanna, ich meine, auf den Rihanna-Platten hörst du ja keine fetten Rockgitarrenbretter, aber der hat einfach abgeledert und das war irgendwie geil.
Ja, und der passt natürlich aber auch trotzdem, der passt auch sehr gut in so ein Konzept natürlich auch so, muss man auch dazu sagen.
Klar,
der spielt
Poser,
genau,
vorne, ne? So, Solisten-Style, ne? Brät dann halt einfach voll drüber. Ja. Das passt auf jeden Fall. Und das meine ich, dass man einfach die Freiheiten hat zu sagen, wir machen es ein bisschen anders. Und das, finde ich, sollte bei Live auch immer gegeben sein. Das andere Beispiel, so Dream Theater, ne?
Boah,
habe ich früher eine Zeit gehabt, weiß ich auch, dass der Markus irgendwann sagte, das wirst du irgendwann nicht mehr geil finden. Das konnte ich zu der Zeit gar nicht glauben, aber er hat recht.
Ja, also der Job meinte auch damals zu mir so irgendwann, wo ich meinte, können wir mal, also nee, mein Traum ist es, von Metallica das Solo von Fuel spielen zu können. Also ich war da so, oh Gott, wenn ich das nicht mal kann. Und der meinte so, ja, machen wir mal irgendwann und dann wirst du merken, dass alles nicht so schwer ist. Und ich dachte auch so, man, erzählt der alte Mann, der für den Scheiß so, ne? Und er hat auch recht.
Der heilige Grab.
Er hat völlig recht gehabt so.
Ja.
Und natürlich ist das, glaube ich, mit Dream, also ich habe nie Dream Theater gehört, aber irgendwann, für mich ist das irgendwann, also da ein paar Songs kenne ich schon, aber einfach zu viel.
Ist einfach das ist ein viel Sport, zu ne? viel.
Genau,
das ist,
genau.
Das ist so in der Zeit, wo man, glaube ich, sich, also für mich war das so die Zeit, wo man sich so mit technischen Sachen und so, boah, das spielt so sauber und so schnell und so, ich will das auch checken. Und dann war ich auch mal auf einem Konzert. Und da war es wirklich so, kannst du auch laut auf Play drücken und die, also ich meine, das ist natürlich technisch alles top und einwandfrei, aber man sagt ja auch so schön, the dirt keeps the funk. Ne? Also du willst ja irgendwie auch Interaktion, also ich meine, ist ja keinem damit geholfen, wenn die ganze Platte runterspielen und inklusive Pause, also es ist ja wirklich wie dann so ein...
Ich hab fast Pause,
was, ja, wow. Fast was wie im Theater, ich dachte schon, das Konzert wird zu Ende, ich konnte auch nicht mehr.
War bestuhlt auch?
Nee, war nicht bestuhlt. Und da denke ich so, sowas musst du dann eigentlich auch bestuhlen, ja. Weil dann hat es wieder einen richtigen Touch, ne? Dann hat es was Theatermäßiges.
Ja, genau, oder fast Opa. So,
wir, ne? wir können unsere CD 1:1 nachspielen. Was sagt ihr dazu? Ja. Nee, und da finde ich es immer cool, wenn da irgendwie Rotz dazukommt und Live-Atmosphäre.
Ja, total. Also, ne, also da muss ich auch sagen, gut, ich bin... Da muss ich auch aufpassen, weil ich mal wieder sage. Ich bin ja trotzdem auch großer... Nee, anders. Ganz von vorne. Kennst du Philip Says?
Nee.
Echt nicht?
Nee.
Also ist so Australier oder ist der Kanadier? Uah, Australier oder Kanadier? Nee, ich glaube, Philip Says ist Kanadier. So.
Mhm.
Blues-Gitarrist, hat ein abartiges Vibrato, also wirklich abartig, kann echt gut singen noch dabei. Und es hat Philip Says. So. Und hat eine uralt Strat, die der einfach nur The Mother nennt, die schon wirklich so runtergerockt ist, dass du teilweise schon wirklich oben bei der Strat unter das Picker zugehen kannst, weil da so viel Holz schon weg ist. Und der Typ spielt abartig Gitarre. Und ich habe den vor Jahren, also wirklich, das war irgendwann Ende der 2000er, ich habe den tatsächlich Karl live gesehen. Und der hat das Konzert seines Lebens gespielt. Und war damals noch so ein Insider-Tipp. Wenn der Markt das jetzt hört, der schüttelt immer noch mit dem Kopf wegen der Story, weil ich bin irgendwann rausgegangen. Weil der hat so abgeledert, dass ich immer dachte, mir ist das jetzt zu viel. Also das war einfach, der hat das so oft dann auch gemacht, dass ich mir genannt habe, ey, ich kann nicht mehr.
Ich habe zu viele Blueslicks.
Genau, ich habe zu viel, ich habe einfach zu viel. Der spielt wirklich abartig, aber kann auf der anderen Seite, dafür bin ich dann zu viel Fan, war ich 2014 bei der Pornograffiti 2 Tour von Extreme, wo die das komplette Album von vorn bis hin gespielt haben. Mhm. Und für mich, die hätten das noch dreimal hintereinander spielen können und ich wäre da gewesen und hätte gesagt, wow, mehr, gib mir mehr. Also ist halt, aber bei Dream Theater ist dann einfach dann zu viel. Ich glaube so dieses, da würde ich mir lieber komplett so alle technischen Sachen von Mr. Big anhören. So, weil da finde ich, ist der Vibe nochmal was anderes, weil man das bei Dream Theater einfach dann auch zu glatt produziert ist. Und oder auch ein Richie Kotzen, den habe ich auch ein paar Mal live gesehen. Irgendwann ist mir auch ein Ticken too much. So.
Ja.
Der hat ja auch mit Winery Dogs, war der ehemalige oder Drummer von Dream Theater, der Mike Portnoy, ist ja mit den Winery Dogs unterwegs gewesen und ist einfach zu viel gefrickelt. Manchmal ist es einfach zu viel.
Ja, das sowieso. Also würde ich jetzt auch gar nicht mehr besuchen, tatsächlich, solche Konzerte. Also Dream Theater würde ich mir, glaube ich, nicht mehr angucken wollen.
Ja, ich bin John Petrucci, der haut mich auch gar nicht, also wirklich gar nicht um. Mhm. Also so die Fun früher, ob das jetzt eine Ibanez war oder jetzt eine Music Man. Boah, letztens einen im Shop gehabt, ey, mega gut verarbeitet, aber bei John Petrucci oder John Petrucci, wie der in der Szene genannt wird, ey, der kickt ja einfach null.
Ja.
Einer von den großen Jungs, die mich nicht angemacht haben.
Ich hatte sogar mal einen Petrucci.
Eine Ibanez noch?
Wollte, oder? Nee, eine Music Man. Ich wollte ursprünglich eine Luke haben.
Oh, der Heilige Gral bei Music Man.
Mhm. Ja, der Heilige Gral bei Music Man, aber ohne wirklich große Ahnung zu haben, fand ich den, als ich die in der Hand hatte, dachte ich so, boah, irgendwie das mit den aktiven Pickups, das ist nicht mein Ding. Ich fand, das klang super dosig und ich war super jung, als ich die, also das war so, wäre so mein erstes Professional Ding gewesen.
Ja.
Und dann habe ich mich in dem Laden, das war in Amerika, da war ich mit meinen Eltern in den USA, dann, das war glaube ich ein Sam Ash, habe ich mich in dem Laden für die Petrucci entschieden, ohne den zu kennen. Und danach bin ich quasi zu so einem Petrucci-Jünger geworden, weil es super, wirklich eine super Gitarre war.
Ja.
Super zu bespielen, hat auch echt gut geklungen für diese Art Musik. Und irgendwann hatte ich mal die Möglichkeit, die in Zahlung zu geben für eine Custom Shop Strat. Mhm. Heavy Relic, irgendwas. Mhm. Und habe ich gesagt, okay, hatte ich noch irgendein Amp dabei und dann habe ich gesagt, du darfst gehen. Und hatte natürlich viel mehr Spaß mit der Custom Shop Strat.
Ja, ist doch eine schöne Überleitung. Wo wir jetzt beim, ist ja ein Gitarren-Podcast.
Wir müssen auf Gitarren gehen,
klar. Müssen wir. Und ich muss auch sagen, eigentlich hatte ich mir vorher überlegt, also das Geilste, was ich in diesem Podcast einfach mache, was du in jedem Gitarrenladen, in jedem Forum findest, wir reden hier über Gitarren. Aber was wir nicht machen? Wir spielen einfach keine Gitarre. Wir quatschen einfach. Also ich quatsche mit den Leuten immer über Gitarren. Du redest, die Leute quatschen und reden immer über Gitarren, was die besser machen können, was die sich noch kaufen, aber die spielen. Also, wir werden jetzt hier nicht uns hinsetzen, aber das werde ich irgendwann, die nächsten Leute, die hier sind, aber damit schrecke ich auch viele vielleicht ab. Ich will mit denen irgendwann mal spielen. Jetzt irgendwann nicht Country Roads, aber irgendwann so ein cooles Lick
oder so. Spiel mal dein schnellstes.
Genau. Mach doch mal jetzt. Ist hier nochmal Witz. Komm, hau mal raus. Nee, aber trotzdem, ich will. Aber genau, pass auf, bevor wir das jetzt machen, ich muss eine kurze Pinkelpause machen.
Ja, ist eine gute
Idee. Weil es jetzt auch genau ein Stündchen und dann hören wir uns einfach gleich wieder. Und da sind wir wieder. Mit, was haben wir gesagt? Gitarren-Talk.
Ja.
Equipment-Talk.
Unbedingt.
Ja. Ja. Was haben wir denn da?
was soll man, also.
Sag doch mal, einfach so, wir fangen. Die Frage, die ich sonst bei den meisten mal als Einstieg gestellt habe, was ist meine erste Gitarre gewesen?
Meine erste Gitarre war eine Squire Strat. Mit großer Kopfplatte, also 70er Kopfplatte.
Also Affinity Strat oder was so angelehnt? Ja,
ich glaube, die kam aus Indonesien.
Ja.
Also ich wollte eigentlich so was Paula-mäßiges haben. Und unser damaliger Nachbar, der war Musiker und Profi, ich glaube auch Profimusiker zu der Zeit. Also ist er jetzt nicht mehr, ich kenne ihn, habe noch einen Draht zu ihm, aber. War auch dann irgendwie in Staaten und so am Start und der sagte meine Eltern, nee, hol dir mal eine Strat, das passt irgendwie besser.
Ja.
Und es war auch eine Fat Strat. Es war HSS auf jeden Fall.
Ja.
Das weiß ich.
Da ist ja die Affinity Fat Strat mit CBS-Kopfplatte oben gewesen so und.
Genau. Mhm. Und das, was mir nicht gefallen hat, ist, dass die halt schwarz-weiß war. Das fand ich eigentlich immer kacke.
Wieso ist doch zeitlos?
Ja, aber irgendwie fand ich das kacke.
Ja,
also ich finde das auch immer noch kacke, um das mal so zu sagen.
Ja.
Dieses Schwarz-Weiß. Ich finde schwarz mega cool, also wenn es komplett schwarz ist und so, aber dieses. Und. Also es geht, wenn es irgendwie alt aussieht. Ich finde so, wenn es so Relic-Style hat, finde ich es irgendwie cool.
Ja.
Aber ich finde so dieses Hochglanz-Schwarz-Weiß finde ich potthässlich.
Ja.
Ich weiß nicht warum, das habe ich aber schon immer so gehört.
Weil langweilig ist.
Es ist langweilig, aber ich meine, rein theoretisch könnte man ja auch sagen, nur schwarz langweilig. Aber ich finde, das hat was. Nur schwarz finde ich irgendwie geil.
Ja.
Naja, das war meine erste Gitarre. Und danach hatte ich eine, natürlich wie man es eigentlich so macht, eine Epiphone,
Paula, Les Paul, klar.
Sunburst.
Jo.
Und ab dann, ich glaube dann kam als nächste Gitarre tatsächlich schon eine echte Fender Strat aus den USA, das war aber auch eine Fat Strat, in so einem durchsichtigen Grün.
Auch mit CBS-Kopfplattern oben?
Nee, das war nicht, glaube ich. Warte mal.
Das war früher bei Fender die Highway One, die an den 70s angelegt waren.
Die hieß anders. Es waren noch keine Hot Rods oder sowas, aber ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß. Aber genau. Und dann kam ich schon zum Music Man. Also
die Petrucci, wie du gerade
gesagt hast. Ne?
Da muss ich ganz kurz nur sagen, ich habe gerade gesagt hier, die Luke ist der heilige Gral. Natürlich ist die Luke nicht der heilige Gral. So, sorry, für die Leute, die schon abgeschaltet haben.
Denkt man nur.
Denkt man, also nein.
Also ist die Fluggala der heilige.
Ja, also wir reden hier mit einer Pfanne mit 3 EMGs eingebaut, so eine aktive. Und
muss man mögen.
Genau, also es ist eine richtige Rasse-Gitarre, so. Das ist einfach so. Und du musst halt Bock auf eine Luke haben. So.
Ja, ich finde, wir sind meine Gitarren. Interessant, weil die irgendwie nie so richtig an den ganzen, also die kratzen halt nicht so richtig an den Standards, finde ich. Sind halt irgendwie immer ein bisschen anders, ne? Also wollen sie ja auch, ne?
Ja.
Und da sind ein paar echt super Sachen dabei. Also ich habe zum Beispiel letztens mich so ein bisschen mit der Valentine auseinandergesetzt.
Mhm.
Ich glaube, das ist der Maroon 5-Typ, der ein Signature-Modell hat.
Okay.
Wenn mich das nicht täuscht. Bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber. Fand ich ein interessantes Konzept, aber sonst bin ich selber auch nicht so im Musikmanland. Das war früher so, ne, Steve Flugheader cool und
klar.
Petrucci habe ich erst mich danach mit auseinandergesetzt, nachdem ich die Klampfe hatte, aber Nee, ansonsten bin ich sehr viel bei Standards geblieben und habe eine mittlerweile, glaube ich, schon echt viele Gitarren, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Wie der Schreiner die vielen Sägeblätter hat, habe ich viele Gitarren. Ne? Sollen wir da mal ins Detail gehen?
Willst du? Ja, natürlich. Also ich sitze eigentlich nur neugierig und wollte eigentlich fragen, und? So, aber natürlich, also es muss sein.
Okay, das muss natürlich sein. Also, wir fangen mal an im Hause Tokai. Ich bin ein großer Tokai-Fan.
Sehr gut.
Weil ich, also das kann ich vorneweg sagen, ich bin kein Typ, der Wert darauf legt, dass das unbedingt teure Sammlerstücke sind, weil ich mich selber halt als Player sehe.
Wollte ich gerade so ein bisschen Player.
Und die Instrumente mitnehmen will. Ne?
Ja.
Und auch nicht immer mit dem Instrument im Bett schlafen möchte, sondern auch sagen kann, hier, pack die mal weg. So. Darum bin ich immer auf der Suche nach Gutem für einen günstigen Kurs und habe da selber für mich so ein bisschen, es trifft natürlich überhaupt nicht auf alle Gitarren zu, aber hatte für mich so irgendwie so dieses 1000, 1500 Euro Ding irgendwann mal gesagt, so dafür kriegst du schon echt gute Klampfen.
Das stimmt.
Die du aber auch nicht, wo du jetzt nicht, ne, wie wenn du dir für 3,5 oder mehr irgendwie was ultra krasses holst, die ganze Zeit Angst drum haben musst. Ne? Also das heißt, für mich war immer so, der Tausender war immer so die Grenze, wo du sagst, okay, hier kannst du schon davon ausgehen, dass gute Materialien verwertet worden sind bei den meisten. Muss natürlich immer angespielt werden, ist natürlich keine Frage.
Klar.
Aber wir fangen an bei Tokai, da war wir stehen geblieben. Tokai habe ich mich für entschieden, weil ich Gibson zu teuer fand.
Und zu schlecht.
Und ja, tatsächlich auch in vielen Fällen zu schlecht. Im direkten Vergleich. Ich habe eine Gibson-Gitarre, aber wir kommen, da kommen wir
gleich. Okay.
Wir fangen mal an. Tokai, ich habe eine.
So eine Love Rock oder?
Ja, ich habe mehrere. Ich habe eine Firebird.
Cool.
Mit zwei
Mini-Hamburgern und auch original Gearless Mechanik da nach oben, ne?
Genau. Oder? Habe ich die schon ausgetauscht?
Ich hoffe, die sind voll hässlich.
Ja, ich habe die, glaube ich, ausgetauscht. Ich glaube, die sind ausgetauscht tatsächlich. Das kann sein, dass ich das mal habe machen lassen,
weil
das irgendwie auf den Sack gegangen ist. Nicht ganz so oft im Gebrauch, weil ich da so ein bisschen Schwierigkeiten mit der Positionierung habe, weil die so anders liegt, ne? Also von der Halslänge und so.
Also ich habe auch eine Firebird.
Du bist ja einfach, ich spiele natürlich viel nach Gefühl, ne? Also wenn ich auf einer Bühne nicht sehe, wo ich bin, bin ich bei der Gitarre oft falsch.
Also
ich bin viel zu hoch. Ne? Also der Hals, der sitzt halt, also du bist halt viel zu schnell, viel, also...
Das Ding ist, du hast ja das gut, also das liebe ich bei der Firebird, du kannst die, wenn man das möchte, so tief hängen bis zum geht nicht mehr, das ist Wahnsinn.
Ja.
Und du hast ja eigentlich, du hast die Möglichkeit, alle Bünde problemlos zu erreichen, wie bei einer SG schon fast, weil die Cutaways so tief ausgeschnitten sind. Paula braucht man gar nicht überreden, so, da ist irgendwann Feierabend.
Ja.
Aber bei einer Firebird ist das so, du kannst alles erreichen, wenn du das nicht gewohnt ist das so ein bisschen prall, gebe ich dir völlig recht. Aber ich finde von der, also und der Transport von der Firebird ist halt auch immer so, ich habe die nur im Case und das nimmt schon die, also die passt kaum auf die Rückbank. Und aber die, also ich finde die Haptik von der Firebird und die Optik ist mega. Wow.
Auf jeden Fall. Das ist auch eine Sunburst.
Cool.
Ich war nie so ein richtiger Sunburst-Fan, habe aber ultra viele Sunburst-Instrumente, es hat sich so ergeben. Macht Spaß. Spiele ich tatsächlich nicht so oft, aber habe ich. Dann habe ich eine SG auch von Tokai. Keine ganz alte, aber trotzdem, ich glaube nicht mal One Piece, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß es nicht, weil der Vorbesitzer auch nichts wusste, aber sieht mir nicht nach One Piece aus.
Okay.
Aber klingt super. Ich habe da andere Pickups reingemacht. Ich glaube, dass ich da... Ich bekomme selber manchmal ein bisschen durcheinander, aber ich glaube, ich habe da Gibson Classic 57er reingebaut.
Ja, Standard.
Weil ich die noch irgendwie hatte.
Ja.
Auch ein tolles Instrument. Macht auch echt Laune. Habe ich auch eine ganz lange Zeit wirklich als Main-Instrument gespielt, weil die auch so schön leicht ist und luftig und ihren Job einfach super macht. Dann, genau, habe ich eine Love Rock aus den 70ern. Super Teil, habe ich auch schon refretted und auch andere Pickups drin. Da sind Antiquities drin. Bin ich auch sehr glücklich mit, macht auch Spaß. Habe ich mir oben an der Kopfplatte habe ich mir Grovers hinmachen lassen, weil ich so, sag ich mal, ein bisschen Deal irgendwie mit dem Vertrieb habe, da ich hier an diesen ganzen Kram auch von Grover und so ein bisschen.
Ja.
Zu besseren Konditionen rankommen. Und dann habe ich noch eine, die habe ich immer mal durch einen Zufall geschossen mit 2P90. Eigentlich auch eine Love Rock, aber was hat keine Open, wir nennen das Open Book Headstock, sondern ist auch eine Tokai mit so einem einfach eigentlich so einem fast quadratischen, hat ähnlich, also so fast so ein, nee, quadratisch ist völlig falsch, aber hat auf jeden Fall nicht diesen das offene Buch als Kopfplatte, ja, sondern ein bisschen dicker. Also sieht nicht ganz aus wie eine Gibson.
Ja.
Auch eine Goldtop, also die andere war auch eine Goldtop. Mhm. Ne? Ich stehe total auf Goldtops. Und die, da habe ich zwei P90, aber ich meine, da habe ich Noiseless von Kidman drin.
Jo. Mhm.
Auch super toll. Habe ich heute noch gespielt und gedacht, Wahnsinn. Habe ich mir ein bisschen agen lassen, weil die mir too shiny war.
Ja.
Macht auch total Bock. Und dann in dem Paulerland bin, habe ich noch eine FGN. Sigi Braun. Kennst du diese Sigi Braun Custom? Also Sigi Braun hat irgendwie, das ist ja so ein Gitarren-Ager und ich weiß nicht, ob der auch baut.
Sogar. Ist doch ein Ami oder nicht, ne? Oder?
Ich weiß nicht. Ich dachte, der wäre deutsch, aber ich weiß es tatsächlich nicht. Das ist so ein Sigi Braun Modell von FGN, der hat sich
ja,
ein paar auserwählte Gitarren ausgesucht und die halt selber geaged,
also rausgehauen. Ich habe den auf Instagram so ein bisschen aufgeschrieben, aber auf der anderen Seite, Sigi Braun hört sich ja doch nicht wirklich afghanisch an, der muss auch dazu sagen, so, ne? Aber ich kenne den Typen vom Sehen und habe auch die Jobs gesehen, ich meine, der baut aber auch selber. Dann ist dann aber auch so das Prinzip, wie Nash, kennst du ja die Gitarren auch, ne?
Ja.
Nash macht dann auch zum Beispiel so, die haben auch manchmal eine Gibson am Start, die angekauft haben und dann geaged haben. So, und dann ist ja, das auch so, und das ist dann das Prinzip wahrscheinlich dann auch so, ne? Dann quasi.
Genau, das ist dann, da habe ich dann so eine schwarze Custom, die, cool, die auch mit zwei Häusels drin, die auch super sind.
Ey, ganz ehrlich, ne, also die wenn ich habe ich ja schon mal gesagt, bei einer FGN ist das eine LC20, glaube ich, Les Paul Custom, mit Ebenholzgriffbrett halt auch so, Block-Inlays, weil Preis-Leistungs-Verhältnis zwischen FGN und Gibson, also...
Ist auch krass, ne?
Ach, Wahnsinn.
Ja, die Sigi Braun waren so ein bisschen teurer, also deutlich teurer, die waren auch schon irgendwie in der Regel, glaube ich, so bei 3 oder so.
Okay, also ist dann eigentlich schon Gibson Custom Shop.
Ja, ne? Genau. Wurde auch als solches verkauft, so ein bisschen. Ich habe die auch deutlich günstiger geschossen, aber die ist auch geil. Wenn jemand kaufen will, kann er sich gerne bei mir melden. Ich spiele die zu selten. Ich könnte eigentlich auch einen Flohmarkt aufmachen, weil ich auch viele Sachen habe, die geil sind, aber ich viel zu selten spiele, habe ich festgestellt.
Gerne, gerne.
Also meldet euch gerne bei mir, wenn ihr Bock habt auf dieses, könnt ihr mal googeln. Ich kann auch Fotos schicken oder so. Das, wie gesagt, so eine Sigi Braun, ich weiß nicht, ob der 80 oder 50 davon gemacht hat. Ich weiß auch gar nicht, meine Seriennummer, kann ich alles nochmal checken.
Erzähl mal, ich gucke mir das mal an.
Und genau, das ist so mein Gibson-Land. Und eine originale Gibson habe ich, das ist eine Herb Ellis. Das ist so eine Jazzbox mit einem Pickup vorne.
Okay.
Ich weiß nicht mehr genau, wie das Modell eigentlich heißt. Aber das ist auf jeden Fall so eine Herb Ellis Signature. Die habe ich mal günstig gekriegt, weil die hatte einen reparierten Kopfbruch. Also der Klassiker. Ja. Aber der ist echt gut repariert und die klingt erst rein. Dann habe ich die genommen. Aber es ist natürlich, daran sieht man auch wieder, ich bin kein Sammlerkäufer. Das steigert natürlich nicht den Wert, wenn du halt irgendwie einen Kopfbruch hast.
Ja, es kommt, aber wurde gut gemacht.
Für mein Laienauge wurde das alles gut gemacht, ja.
Ja, also am Ende ist das so, mein Gott, also kommt ja immer darauf an, wie krass der Schaden jetzt war und wie gut das dann repariert worden ist.
Ja.
Whatever. Also.
Ja, und ja, das sind alles jetzt, alle Instrumente, von denen ich geredet habe, sind auf jeden Fall nicht meine Main-Instrumente.
Mhm.
Die habe ich gerne und spiele die auch gerne und so, aber habe ich, also Paulerland ist ja sowieso immer so ein bisschen schwerer. Ich mag leichte Instrumente, vor allem wenn man lange auf der Bühne steht. Dann gehen wir mal weiter. Dann habe ich halt diese, von der ich auch schon vorhin kurz erzählt habe, so eine Custom Shop Surf Green Stratocaster 62.
Mhm.
Toll, macht total Bock. Also auch Heavy Relic ist die. Ich mag das ja schon. Also viele finden das ja irgendwie völlig überzogen, dieses Relic-Zeug, aber ich mag das einfach, wenn die Gitarren ein bisschen älter aussehen. Ich mag so shiny nicht. Das ist nicht so ganz mein Ding.
Ey, dann ist man zumindest nicht so empfindlich, wenn die erste Macke schon mal reinkommt, sondern genau, hat man schon
da
weg.
Da freut man sich sogar fast noch.
Ganz genau.
Habe so. Ich noch besser gerelickt.
So, und ich glaube, ich lehne mich mal weiter aus dem Fenster, aber die Gitarrenbranche ist der einzige Bereich, wo die Leute mehr Geld dafür ausgeben, dass die Instrumente aussehen wie aus dem Arsch gezogen. Stell dir mal bei Autos vor.
Das kommt auch noch dazu.
Wahnsinn.
Genau, die habe ich. Dann habe ich eine Strat aus den 70ern, auch mit der großen Kopfplatte.
Oh, da muss man ein gutes Händchen haben und Glück haben. So,
schön,
ne?
Leicht.
Wollte ich gerade sagen, die viele wiegen eine Tonne.
Genau, aber die ist auch, also die wurde auch von dem Vorbesitzer schlecht behandelt. Deswegen habe ich die auch super günstig gekriegt. Also da ist innen, da wo die Pickups sind, einfach mit so ungefähr mit Hammer und Meißel Holz rausgenommen worden.
Ja, das ist eine Bastelgitarre gewesen, ja.
Ja. Und da war für mich einfach wichtig, wie lässt sie sich bespielen, und die klingt toll. Und da, dann, was weiß ich, da habe ich 1,5 oder was. Also es ist halt kein Sammlerinstrument, ne? Und da waren auch schon viele Sachen geändert, da waren schon neue Bünde drauf. Ich glaube, die Pickups sind auch Custom Shop Fender, irgendwas gewesen, also nichts Altes. Pickups, da will ich gleich nochmal mit dir drüber sprechen. Das ist für mich ein großes Thema. Aber wir gehen erstmal weiter mit den Gitarren.
Da war ganz kurz, da muss ich nur einmal einhaken. Aus schraubertechnischer Sicht, also die Diskussion, die oft ich das immer mit Kunden habe, wenn, also 70s habe ich wirklich schon extremst viele gehabt.
Ja,
ich glaube, am meisten.
Weil ich noch bezahlen kann.
Ne? Genau, also auch, ich glaube, am meisten habe ich, glaube ich, auch 70s bundiert mittlerweile. Weil in der Regel ist es wirklich so, ich habe in meinem Leben bislang, glaube ich, wenn überhaupt, nur 2 70s in der Hand gehabt, wo ich gesagt habe, wow.
Ja.
Das ist einmal die der Last Room hat, der hat eine 70s. Die ist leicht, die schwingt, die wurde vom Thorsten mal bundiert. Die ist einfach Hammer.
Ja.
Und ich glaube mal irgendeine andere Kundengitarre noch. Das Ding ist, wenn da jetzt nicht mehr so viel Original dann ist es erstmal scheiße. Also war halt scheißegal, es kommt auch mal, willst du das Ding spielen oder willst du dann an die Wand hängen?
Ja.
So, und die meisten 70s wurden einfach, wer weiß warum das so ist, kann ich nicht beantworten, aber die wurden ja damals, Fender wurde ja von CBS aufgekauft. Qualität war wahrscheinlich dann nicht mehr so gefragt. Und da gibt es schon wirklich Dinger, die wiegen eine Tonne. Also wirklich eine Tonne. Ist immer so der Klassiker, kannst du fast nicht spielen, schwingt überhaupt nicht. Und Sattel ist schrecklich verarbeitet, Bünde sind nicht geil. Und dann denke ich mir so, naja, man muss da Dinge jetzt nicht komplett aufmotzen, aber lass daraus doch was Vernünftiges machen. Und ich meine, ein Refret, finde ich immer, ist es eine notwendige Reparatur, weil irgendwann sind Bünde einfach runter.
Ja.
Genauso wie mal die Elektronik zu bearbeiten, wenn die Potis irgendwann kratzen, bis zum geht nicht, dann willst du machen.
Mhm.
Also willst du dann, ne, willst du da, soll ich meine Wunderhände drauflegen und beten, dass die wieder gehen? So,
ja,
naja, muss man die irgendwann austauschen. Und ich meine, ich denke mir so, man kann das ja auch so machen, wenn du wirklich so picky vintage bist, dann guck doch, dass du irgendwie Originalpolis aus 70s bekommst, kriegst du mal auszukaufen, gibst dafür ein bisschen Geld aus, aber das sind halt Verschleißteile.
Ja, klar.
So, und das muss man auch sagen, dass die Dinger manchmal so verbastelt worden sind. Das sind halt, wenn die Dinger in den 70ern gekauft worden sind und der Typ hat irgendwie Bock auf sich da irgendwie mit einem Buttermesser und einem Hammer irgendwie rauszusprengen,
ja.
Genau, weil er einfach mit einer Oberfräse nicht umgehen kann oder weil er ja kein Stecheisen oder Stemmeisen zu Hause hat, ey, dann ist das manchmal so.
Ja.
Das ist genauso, wenn du jetzt sagst, so, du holst dir jetzt eine Fender Strat irgendwie aus einem günstigeren Segment und verbastelst die halt irgendwie und die Leute flippen immer völlig aus, wenn die sagen, wie kann man das mit dem Instrument machen? Ey, das sind Gebrauchsgegenstände gewesen.
So. Sind sie auch immer noch.
Ja, da, richtig, genau.
Wie gesagt, ich habe ja von Anfang an immer gesagt, ich kaufe, vielleicht hätte ich es mal machen sollen, ne? Aber ich bin halt kein Sammler, ich spiele die Dinger. Und bei der 70er Strat ist es auch so, da habe ich die irgendwo mal im Service gehabt und dann sagte der Typ, hey, die passt einfach gar nicht. Also es ist, also wenn man so eine Gitarre heute von Squire aus Indonesien bekommen würde, würde man die zurückschicken. So. Und diese Dinger sind halt einfach super beliebt.
Ja.
Und ich mag die auch, die hat natürlich ihre Ecken und Kanten. Also akkurat ist da wirklich nichts, ne? Aber das ist manchmal beflügelt einen ja auch so ein Gerät, wo du dran arbeiten musst, auch einfach durch die, ich weiß nicht durch was, es ist auch wieder ein Sunburst, ne? Wollte ich eigentlich auch nicht haben, aber die fand ich, die hat mich irgendwie gekickt und dann habe ich die mitgenommen und ich spiele die auch immer noch gerne und finde die irgendwie cool und die hat so ihren eigenen Sound, die ist so ein bisschen deutlich glasiger, sag ich mal, um es mal zu beschreiben, als die 62er, aber beide mit Rosewood, glaube ich. Ja, ich glaube, das, ne, genau, ich habe keine Maple, keine reine Maple Strat. Maple habe ich dann bei meinen Teles, da stehe ich total drauf.
Ja.
Tele muss für mich Maple nackig sein und da habe ich dann, das ist auch interessant, ich bin hauptsächlich Teleplayer, also
okay.
Tele sind meine Gitarren und meine Haupttele ist eine Mexican Roadworn aus der Anfangszeit, als sie die ganz frisch gemacht haben.
Das günstigste, was man so im Relic-Bereich bekommt.
Eigentlich ne? Das günstigste, was du im Relic-Bereich bekommst. Ich habe das Gefühl, dass das noch so ein Instrument ist, wo die nicht unter den Standardmaschinen gemacht haben, weil die ist wirklich von ganz, also die ist echt anders als alle anderen. Vielleicht ist das so ein Ding, wo die gesagt haben, komm, wir müssen irgendwie jetzt mal raushauen, dass das Ding echt geil ist.
Ey, vielleicht ist das auch so weit gewesen, so aus dem Custom-Shop, was so Jungs gehabt haben, was jetzt nicht so geil geworden ist. So, ne?
Ja, das kann
hey, John, sein. Hast du was? Gib
aber mal die, da habe ich echt, also da habe ich auch andere Pickups drin. Das ist für mich oft immer so, wenn ich ein Instrument geil finde und nicht, also wenn ich es in die Hand nehme und es irgendwie geil finde, aber nicht 100% happy bin, ist das Erste, was ich mache, sind Pickups.
Ja.
Und da sind auch...
Macht auch mal Sinn. Also
das, so Kinmans, das ist so der erste Anlaufpunkt und meistens bin ich da auch schon happy.
Ja.
Da sind auch Kinmans drin. So, und da kommen wir dann auch später wieder zum Thema, Kinman macht ja auch viel Noiseless, wo ich gesagt habe, Pickups ist auch nochmal so ein Thema, damit möchte ich unbedingt nochmal kurz mit dir drüber sprechen, wie du das siehst.
Oh, Ich bereite mich vor.
Genau, dann kommen wir weiter zu einer beim Musikshop Axel erworbenen Hot Rods 52er, auch diese von der Stange, aber mit dem Mini-Humbucker, Simon Duncan vorne, Tele. Ne? Hot Rod 52 oder so hießen die, glaube ich.
Mit dem Mini-Humbucker oben am Hals. Ja, alles klar. Ja, ich weiß Bescheid.
Genau. Die habe ich mir damals gekauft, als ich angefangen habe, da an der Hochschule zu studieren, weil ich dachte, ja, komm, wenn du Jazz machst, brauchst du ein bisschen was Humbucker am Hals. Ja. Nicht so was Dünnes. Würde ich jetzt, glaube ich, auch so nicht mehr machen, aber zu der Zeit fühlte sich das richtig an. Die ist auch toll. Das ist auch ein tolles Instrument. Die sind auch echt, echt cool. Und ja, dann habe ich dir jetzt hier irgendwas mitgebracht, was ich dir vorhin gezeigt habe. Ein Selbstbau, auch ein Tele. Aus Paulownia-Holz. Ein ganz leichtes Holz, was super resonant ist.
Find extrem resonant, richtig cool.
Also interessanterweise, gerade so meine Hauptplayer sind wirklich alles keine teuren Instrumente. Ne? Bisschen dran rumgeschraubt, ein bisschen Magic dran machen lassen, so im Pickup-Bereich und dann bin ich schon happy. Und Tele ist ja sowieso, ich meine, Tele ist Tele. Ne? Du hast dadurch, dass du halt bei diesen ganzen alten Vintage Tele ist halt diese drei Reiter hast, die, wenn du Glück hast, compensated sind, was ungefähr dann ein bisschen Prozent noch viel Verbesserung schafft, ja. Aber generell ist das halt einfach ein Ding, was nicht...
Ey, ist eigentlich so, ist ja immer noch die erste richtige massenfertige E-Gitarre, ja. So, ne? Ich glaube 54, glaube ich, erste Modell von Fender rausgebracht, wenn mich alles täuscht.
Meine ich 52?
Ja, oder?
Ich glaube schon. Also, weil ich glaube, dieses Modell, was ich habe, ist eine 52.
Ja, okay. Dann macht natürlich, okay. macht völlig Sinn, so, ne? Ja. Gut, ein 2 Jahre Vertrag, mein Gott, aber trotzdem uraltes Teil, ja. So, ne? Und am Ende auch eigentlich das einfachste, was du so im E-Gitarrenbau letztendlich haben kannst. Ja. Ne? Also, du hast ja keine, gut, nehmen wir jetzt mal die moderneren weg, die jetzt irgendwie noch modernere Konturen haben, aber du hast die ja sonst eigentlich nicht. Du hast keine Konturen.
Du hast keinen Komfort.
Nein.
Der Arm, der kann nicht schön sich irgendwie in so eine schöne Biegung ein. Das ist halt einfach ein Brett. Aber das irgendwie mag ich das dann. Das ist ein bisschen so ein kleiner Kampf, den du dann irgendwie auf den
Arm darfst.
Und der entlockt einem auch ein gewisses Spiel, finde ich. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie so ein Ding hast, wo du einfach drüber gleitest, spielst du auch anders. Ist einfach so.
Ja.
Dann waren wir in dem Land. Und was ich auch mache, ich bin glücklicher Partner von Duesenberg. Also ich arbeite eng mit Duesenberg zusammen. Habe so eine Paloma, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ist eigentlich so eine Mischung aus einer Fat Strat und einer Paula.
Ja.
Ist überzogen, das sozusagen.
Ja.
Also, ja, überzogen. Also, muss mal gucken. Duesenberg Paloma, wirklich ein tolles Instrument. Die spiele ich jetzt auch gerade in der TV-Geschichte.
Wo ich mir direkt mal an.
Weil ich die wirklich in Black, All Black habe ich die.
Jo.
Wirklich, Duesenberg macht für mich auch echt coole Instrumente. Sind alle
natürlich alles klar.
Ein bisschen shiny. Ne? Also ich habe ja vorhin gesagt, ich stehe nicht ganz auf shiny, aber Duesenberg fährt so eine Linie, wo ich sage, die haben es für mich bei den meisten Modellen designmäßig echt gut getroffen. So. Ich mag den Style und den Touch von denen.
Duesenberg hat das, also ich habe schon immer gesagt für mich selber, dass Duesenberg auch das früher schon so hinbekommen hat, dass die Gitarre nicht zu modern aussehen. Also die haben immer noch so die klassische Form. Und wer das auch so ein bisschen hinbekommen hat, ist Reverend. Die, ich weiß nicht, ob die so ein bisschen sich bei Duesenberg inspiriert haben lassen, weil die auch diese...
Sind die Deutsch, Reverend?
Nee, die sind, kommen aus Fernost.
Ja.
Kriegst aber auch so alle Dusi Plus. Mega angesagt aktuell, weil die alle aus Fernost kommen, aber trotzdem Roasted Maple Neck haben zum Beispiel, Locke-Mechaniken und. Und sind eigentlich so ursprünglich im Telebereich anzusiedeln, aber auch so ein bisschen moderner.
Ja.
Und da sehen die jetzt aber auch, ich habe mir jetzt gerade auch angeguckt, die sieht jetzt nicht so abgefahren aus, dass man denkt, was ist das denn? So, sondern da ist
sie haben doch, so ein Misch, ne? Aus eigenem Design.
Genau, ist so Offset auch noch genug drin. So, ja. Ist so eine Mischung, glaube ich, so, also Strat, Tele trifft das vielleicht ganz gut, vielleicht auch so ein bisschen noch von der, weil das so Offset ist, so ein bisschen Jazzmaster auch schon fast so drin. So, deswegen.
Und klingt mega, also ich finde, die machen echt, also auch wie die Sache eingestellt zu mir kam und so, also wirklich ein Sofortspiel Instrument. Die sind natürlich jetzt nicht ganz so günstig. Ne? Ich glaube, die ist bei 2 irgendwas.
Ja.
Aber die ist auf jeden Fall wirklich ein super Instrument. Macht richtig Spaß mit der. Ja, und die Duesenberg-Jungs sind super nett. Ne? Also ich habe da irgendwie einen direkten Draht. Und die schicken mir dann auch mal Instrumente. Also die haben ja jetzt ein paar neue rausgehauen. Ich hoffe, dass ich da einer der Glücklichen bin, die da was kriegen zum Testen. Aber ich habe da irgendwie echt schon quer durch den Garten und ich spiele jetzt in der Show auch ein Duesenberg Amp. Die haben einen Amp gebaut.
Auch cool.
Berlin Amp, auch ein tierischer Röhren Amp, macht auch total Laune. Also das, was die machen, machen die wirklich mega geil. Und was ich halt auch cool finde und was auch irgendwie alle, mit denen ich dann irgendwie Endorsements und Deals habe, das sind jetzt nicht so wenige Firmen, aber ich sage allen immer offen, so und so sieht es aus. Ich spiele gerne das Instrument, aber ich will die Sachen dann jetzt nicht unbedingt umsonst haben, weil ich auch andere Sachen spiele.
Klar, du bist ein bisschen.
Dann findet man immer so einen Weg, dass sie sagen, okay, pass auf, ist doch cool, spiel, wie man willst, wir machen Preis XY, dass das für uns cool ist und für dich auch. Und dann bist du jetzt nicht exklusiv oder so. Ne?
Ja.
Das finde ich, ist natürlich für einen Gitarristen, der Bock hat auf alles, das Sinnvollste, ne?
Natürlich, also klar.
Dann gehst du sowieso nur zu den Firmen, die du geil findest. Also ich finde die Gitarre gerade jetzt konkret geil. Ich will aber auch mal eine Tele spielen dürfen und ich will, ne, und nicht jetzt irgendwie immer auf Biegen und Brechen mit der Gitarre. Und dann sagen die, ja, im besten Fall ist das sowieso auch in unserem Interesse, da machen wir das so und so. Und dann sind wir uns da eigentlich echt gut einig geworden. Und wie gesagt, echt super nette Jungs, haben auch echt coole Ideen. Haben wir jetzt irgendwie so einen neuen Splittable Pickup rausgebracht. Split King, auch ein mega Ding. Was ich auch super interessant finde. Wie gesagt, Pickups kommen wir gleich noch zu. Ja, und jetzt im Moment tüftel ich gerade noch ein bisschen an was Besonderem mit Sandberg. Da gibt es jetzt noch nicht ganz so viele Infos drüber, aber das soll auch so ein bisschen eierlegende Wollmilchsau werden, weil ich da auf der Suche nach was bin, was gut auf allen Ebenen funktioniert, aber kein großer Kompromiss sein muss.
Ja.
Ne, also puncto, ich brauche mal kurz einen geilen Humbucker-Sound, brauche aber jetzt mal doch einen Single-Coil-Sound. Also so
die ewige Suche.
So, die ewige Suche, genau, aber so nah wie möglich an was zu kommen, wo du sagst, das funktioniert super. So, ne? Gerade im Kontext, wenn es mal schnell gehen muss und nicht die Zeit hast, von der Paula auf die Tele zu wechseln oder so, dass du da so ein Mittelding findest. Da bin ich gerade noch mit Sandberg, die auch mega cool sind, mit dem macht es auch echt Bock, irgendwie zu telefonieren und da so ein bisschen zu tüfteln und zu überlegen, was man machen kann. Da sind wir auch dran. Ja, Akustikgitarren habe ich nur Furchs. Ich bin ein großer Furch-Fan. Auch schon lange mit denen verbandelt. Ne? Auch mit einem Endorsement, sag ich mal. Aber auch so. Also auch vor dem Endorsement war meine erste Akku, so eine Dreadnought. Auch eine Furch schon. Mhm. Also ich bin quasi erst über, die habe ich, glaube ich, in Bayers Musik geshoppt damals. Seitdem großer Furch-Fan und alle, die die hören, auch.
Für die Leute, die Furch nicht kennen, kommen aus Tschechien und jüngere Firma, glaube ich, auch noch. Oder gibt es schon auch schon?
Ja, ich glaube, die sind auch so ein sehr, sehr traditionelles Unternehmen.
Ja.
Sind halt irgendwie, also ich habe die jetzt schon seit 15 Jahren, meine erste. Also
ja aber ich meine, jetzt
noch super unbekannt. Ne?
Ja, aber jüngere Firmen im Vergleich, jetzt nehmen wir mal die großen Player wie Taylor Martin oder so, die dann, also die
ich bin mir nicht sicher, sind. Ich weiß nicht. Also die sind auf jeden Fall auch schon sehr alt.
Ja.
Ne? Also da haben da auch irgendwie, also genau, in Tschechien, haben, glaube ich, auch ursprünglich halt mit den tschechischen Hölzern, die ja auch wohl nicht so schlecht sind, da bin ich jetzt nicht ganz im Film. Ne?
Aber nee, also gerade viel, was aus, ich wollte schon sagen, aus Ostdeutschland kommt, aus Osteuropa kommt, mein Gott, da ist schon sehr gutes Zeug bei. Also muss man einfach sagen. Und was ich bei Furch halt auch, also hat sich natürlich auch ein bisschen geändert, aber Martin Taylor, das heißt den Namen halt immer gerne mit, wie bei Gibbs natürlich auch logischerweise so ist, aber wenn die Firma ein bisschen kleiner noch ist und man sich mal wieder so ein bisschen vom Markennamen lösen kann, Furch ist richtig gut.
Richtig.
Das einzige Problem, was die haben, ist, also schon mehrfach gehabt, ist die Mechanik von der G-Seite. Schon Kunden gehabt, wo ganz oft die Mechanik von der G-Seite platt war.
Ach.
Ja. Paarweise.
Habe ich noch nicht.
Aber es kann auch mal alles passieren, so, weil es auch nur, ist ja auch nur ein Verschleißteil auch wiederum. Aber ansonsten, ey, die Dinger klingen richtig gut. Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt extrem gut, weil du kriegst sehr günstig auch schon eine vollmassive Gitarre, nicht nur wo. Also ein bisschen Akustik-Talk. Bei den meisten Herstellern im günstigen Preissegment ist dann erstmal massiv ist die Decke.
Ja.
Bevor Boden und Sagen massiv werden, also vollmassiv, wird es dann immer ein bisschen teurer. Und da kriegt man, glaube ich, bei Furch schon welche unterm Dusi. Gut, Martin haben, glaube ich, auch mittlerweile auch welche draußen, aber die sind dann auch Made in Mexico, wenn mich nicht alles täuscht. So, also da ist dann.
Ja, ich kann das nur empfehlen. Check das mal aus. Ja. Ich habe diese Vintage-Serie von Furch, diese etwas höheren Nummern, das sind so Nummern, ne? Also ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Die haben die jetzt, glaube ich, umbenannt in irgendwelche Farben, Red und Green und so.
Ja.
Mal auschecken. Aber es lohnt sich. Das sind richtig
total
gute Dinge. Und alles, was ich von denen habe, ich habe eine so eine OM, also sowas wie die Clapton oder die
genau, so eine Orchestra.
Also die ist meine Main-Gitarre von denen. Ich habe eine Nylon-String von denen. Ich habe so eine OOM, also auch, also nochmal eine Ecke kleiner.
Ja.
Und halt die Dreadnought und das sind alles super Player. Ne? Also wirklich richtig geil. Anthem-System reingebaut, Alles klar.
Du kriegst ja auch schon von Werkloger auch ganz oft, glaube ich, ne, dass die.
Ja, bei den höheren Serien ist jetzt. Genau, ich glaube, du kannst mitordern, ne?
Also, ja, genau. Mhm.
Aber das ist. Die arbeiten auch mit LR Bags zusammen.
Ja, du hast viele Options, die du wählen kannst, was ich ganz geil finde. Ich glaube, du kannst bei Furch auch das String Spacing auch ganz gut bestimmen. Haben ja ganz viele, die mit dem Spacing auf einer Western-Gitarre nicht klarkommen, weil er den einfach zu eng ist.
Ja.
Und dann kannst du es auch so bestellen, dass du quasi so eine Symbiose aus Klassik-Gitarre und aus Western auch hast. Ich weiß nicht, ob das ja. Martin und Taylor wahrscheinlich auch machen, möglicherweise. Das
habe ich bei der Nylon String auch gemerkt. Die ist für mich auch sehr angenehm zu bespielen.
So, genau. Die machen das eigentlich ein bisschen breiter dann oben, was für viele sehr angenehm ist, weil ich habe ganz viele Leute mal dann gehabt, die gesagt haben, Western-Gitarre bin ich nicht so mit klargekommen und so. Da meinst du, ey, guck mal bei Furch. Stanford haben wir, glaube ich, auch. Dieser Gibson Klon, die dann auch ein etwas breiteres Spacing haben. Darf man auch mit der dicke Wurstfinger, dass er auch noch den du noch spielen kannst.
Ist Stanford so nicht sogar Furch?
Ist das so?
Ich glaube schon.
Really?
Jetzt hat es gerade geklingelt bei mir.
Oh, ich da muss ich aber, oh mein Gott, richtig peinlich hier.
Erst das war, ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht verwechsel ich da auch gerade was, aber ich glaube sogar, dass die.
Weil Stanford macht ja eigentlich die Gibbs-Modelle quasi nach. Also die Gibbs-Akustik-Modelle.
Ja, vielleicht bin ich jetzt auch falsch.
Wir sind ja jetzt zum Glück ganz aktuell. Ich gucke mal.
Wir sind jetzt zum Glück unter uns.
Ey, natürlich hört ja keiner. Nein, Quatsch. Ja, da müsste ich auch mal gucken. Obwohl hier steht Stanford-Gitars, Furch. So, sagt Google zumindest. Ey, wenn, dann wusste ich das nicht. Man kann auch nicht alles wissen. Guck mal hier. Stanford. Die Geschichte von Stanford reicht zurück bis 1990. Am Anfang ausschließlich von Furch gefertigte Steel String Instrumente. Ah. Dann kann das natürlich durchaus sein. Genauso wie, er hat sich jetzt aber auch wieder geändert, dass ja, wie heißt die gut und günstig Marke von Martin? Sigma. Früher ja auch eine eigenständige Company war, glaube ich, dann von Martin aufgekauft worden ist, sodass die günstigen Martin-Modelle anbieten konnten, aber jetzt wieder von Martin abgestoßen worden ist und jetzt wieder quasi eigenständig sind. Aber damit Furch, das wusste ich damals auch noch nicht, dass die vorher, aber ist ja bei vielen so, dass die eine eigene Firma noch hatten.
Ja.
Und, aber alles klar, good to know, wieder gelernt.
Ja.
Ja, cool.
Ja.
Aber Furch,
Hammer. Kann ich nur empfehlen.
Ja.
Kann ich allen, die Bock haben auf eine gute, auf eine sehr gute, ich finde die wirklich super. Und steht auch in nichts nach. Ich habe auch schon den direkten Martin-John Mayer-Vergleich gehabt und so. Wirklich stinkt die nicht. Also jetzt meine, ne? Ist natürlich immer alles modellabhängig und gitarrenabhängig sowieso. Das kommt ja nochmal dazu, aber da bin ich echt happy mit.
Ach, so eine Martin D28, finde ich, ist immer so wie die Fender Strat mit 3 Single Coils. Also weißt du, so einfach vom Vibe manchmal her. Das ist dann so. Also ich hatte auch mal überlegt, ich finde, ich habe es auch von Sigma, so ein gut und günstig Ding, so eine Triple O, weil ich mag diese kleine Form total gerne, ist so Cowboy- und Couch-mäßig. Ne? Und mal geguckt, was die von Martin kosten würden. Alter, ciao, no way, 3,5 und da bin ich raus, ist mir einfach zu viel. Jetzt habe ich den Faden verloren. Und ich finde trotzdem so, nee, das Furch ist halt alles noch bezahlbar.
Ja.
So.
Und die wissen auch, was sie machen.
Ja.
Das ist ja auch das Wichtigste, so, ne? Irgendwie, dass du dann trotzdem das Gefühl hast, wow, das ist ein Instrument, was irgendwie durchdacht ist, was super klingt. G-Seite hatte ich jetzt noch nicht, aber sobald ich es habe, komme ich zu dir gerannt, ist ja klar. Und dann hast du natürlich die richtigen Mechaniken am Start, weil das passiert ja öfter, ne?
Da kann ich hier, ey, das wollte ich schon längst mal, das ist nochmal ganz kurz off-topic ein bisschen. Ich hatte eine Einsendung bekommen bei Instagram von einem Zuhörer. Ich hatte mal in irgendeiner Folge gesagt, dass ich so schlechte Erfahrungen mit Pyramid-Seiten gemacht hatte.
Ja.
Irgendwann mal.
Das habe ich gehört.
Ja, und da wurde ich kritisiert, also nicht böse kritisiert oder so, sondern einfach so, und das habe ich vielleicht nicht deutlich genug gemacht. Ich habe nur zweimal schlechte Erfahrungen mit Pyramid-Seiten gemacht, weil wahrscheinlich wirklich eine schlechte oder ältere Charge schon dabei war. So. Aber sonst finde ich Pyramid-Seiten prinzipiell richtig gut und der Vertrieb ist auch mega. Also um da mal so ein bisschen Werbung auf den Pyramid zu machen, weil die geben sich echt Mühe, glaube ich, auch wenn mich nicht alles täuscht, die älteste Seitenfirma der Welt, glaube ich. Also wirklich, gibt es schon richtig lange und das stimmt, du kannst dir da auch Seitensätze zusammenstellen und der Support mit denen.
Jetzt aus Versehen an den ältesten Gitarrensatz der Welt.
Ey, möglicherweise, also vielleicht, es kann ja auch sein, dass so wirklich vielleicht, also das kann ja wirklich mal passieren. Ich habe auch genauso gut mal von GAS auch mal, war es GAS? oder DR Strings, komme ich nicht mehr drauf. Einer von den beiden Companies, waren auch wirklich mal aus einer neuen Packung Sätze dabei, die waren schon angerostet, weil die wohl nicht richtig verschweißt hatten und dann waren die schon komplett angelaufen.
Ja.
So, das passiert. So, und deswegen würde ich jetzt ja auch nicht sagen, also, ne, wenn ich habe da vielleicht falsch rübergebracht, Pyramid machen trotzdem richtig gute Seiten. Also, das will ich nur mal hier klargestellt haben. Aber ich hatte immer wieder vergessen, das zu sagen. Und genauso wie jetzt bei einer G-Mechanik von Furcht heißt das ja nicht per se, dass die Mechaniken jetzt Schrott sind, sondern manchmal passiert das einfach. Ist einfach so.
Das passiert.
Genau. Da ist dann Tom Bartels und ich werden da irgendwann eine Firma gründen, die sich auf Mechanik spezialisiert haben. Genau. Und einfach gucken, dass die Übersetzung am besten da läuft.
Ja.
Ja. Aber wie gesagt, ey, nochmal Furcht, mach das. Ist, ja.
Auf jeden Fall mal anchecken.
Ja, definitiv. So.
So, was haben wir denn noch? Ich habe noch eine alte Ibanez. Und zwar, ich bin generell, also das ist jetzt auch, mache ich mich vielleicht auch mit unbeliebt, aber ich bin generell überhaupt kein Ibanez-Fan von diesen, also von diesen modernen Sachen.
Mhm.
Also persönlicher Geschmack gefällt mir einfach gar nicht so. Also so von der Optik, von der Haptik und so ist das nicht. Obwohl die super verarbeitet sind, das weiß ich.
Ja.
Aber das ist, wie gesagt, das ist ja wie... wie jeder so Bock hat. Und ich habe aber eine alte Ibanez, und zwar diese Artist-Serie von Schofield. Also das
die echt die teure auch oder?
Die echte, die also ist die aus dem gleichen Jahrgang, glaube ich, wie die er gespielt hat, die dann sein Signature-Modell wurde.
Die oben den Symbiose aus Knochen, Messingsattel oben hat und so was, ne? Die,
ja.
Ja, genau. Mhm.
Die hieß einfach Artist. Die hieß damals noch nicht
so. Achso, die war noch, achso, alles klar, das ist quasi die inoffizielle John Scofield Signature-Gitarre, bevor sein Video halt
drauf war. Genau,
alles
klar, das cool. Ist auch irgendwie, ich glaube auch Jahr 72 oder so, oder 74, eins von beidem. Und die ist auch toll.
Also ja.
Die hat ja so die ersetzte im Prinzip so ein bisschen die 335. Ja,
genau, klar. Also manche wissen das manchmal nicht. Ibanez ist ja eigentlich bekannt für Heavy-Gitarren oder für Power-Struts oder natürlich im Jazzbereich sind die einfach mega. Ob das jetzt George Benson ist. Im Jazzbereich
finde ich die, genau, die haben ja die, genau, George Benson, Pat Metheny,
genau,
das sind die Scofield. Dinger von denen, die ich geil fand.
Ja.
Ne? Also das moderne Zeug ist nicht, gar nicht meins, einfach so von der Ästhetik. Aber die Sache, die Ibanez finde ich mega.
Und die sind unkaputtbar, also wirklich, also auch aus diesen Jahrgängen. Ich habe schon mehrere mal gehabt, so aus den 70s oder sowas, also Vintage-Ibanez-Gitarren. Ey, Wahnsinn. Ja. Also, wenn ihr die Elektronik ein bisschen kratzt, dann gehst du da mit Kontaktspray rein und das Ding läuft danach wieder. Ja. Fertig so, ne? Und war irgendwie vor Jahren auch mal eine Ibanez Scofield zum Service gehabt, also auch eine richtig teure Made in Japan. Richtig coole Gitarre, richtig geil. Auch sehr, natürlich auch sehr bling-bling dann auch verarbeitet mit den Inlays und so, ne? Mich alles täuscht. Auch pralles Ding mit dem Sattel oben, dass der halb Knochen, halb Messing halt ist, so.
Ja.
Um so ein bisschen um diesen metallischen Sound noch so ein bisschen zu haben. Und ja, ist halt coole Gitarre. Definitiv.
Genau. Die macht, genau, hier habe ich auch mal. Ach, ich habe noch eine. Das klingt so blöd, aber ich gehe jetzt gerade in meinem Kopf. Ich habe noch eine Gretsch, so eine Chet Atkins. So eine,
oh.
Schön mit einem Bixby.
Ja, die hatte ich mal vor letztes Jahr irgendwann, habe ich mal so ein Video gemacht. Auch einer aus den 60ern oder so was, also ein Uralteil der Chet Atkins. Die ist auch mal richtig prall. Hat die auch diesen...
meine ist nicht alt. Meine ist so eine...
Eine Reissue dann oder was? Oder?
Ja, ich weiß gar nicht. Also das ist so die aktuelle Charge. Also nicht diese billigen, die haben ja dieses Electro irgendwas.
Hat die das Pillow hinten drauf?
Was hat die?
Das Pillow? Also ein Kissen hinten drauf draufgeklebt. Okay, die ganz alten, wie die White Falcon zum Beispiel auch, die haben echt so ein...
Ein Gürtelkissen, oder was?
Genau.
Der Gürtel nicht krass.
Richtig. Und nee, das ist auch wirklich damit so Druckknöpfen, muss das dann lösen. Das ist Wahnsinn, ne?
Aber das ist doch mal... Genau. Ja, nee, die Gretsch, das ist so eine weinrote, das heißt Chet Atkins Tennessee Rose.
Ja.
So heißt die.
Ja.
Toll, also auch tolles Instrument.
Der macht
Bock.
Der Chet Atkins konnte ja auch richtig gut Gitarre spielen. So muss man.
Das muss man ihm lassen.
So.
Das konnte. Bin ich jetzt durch? Jetzt überlege ich gerade mal. Die hätte ich nämlich zum Beispiel gerade fast vergessen. Ne?
Hast du auch Bässe?
Ich habe auch Bässe, ja.
Ja.
Ich hab einen Fender Mustang.
Cool.
Diesen Signature von, also das ist so ein Mint Green, wie heißt der? Justin irgendwas. Fällt mir der Name von nicht ein. Der hat Flats drauf, also super. Also Shortscale finde ich halt geil als Gitarrist. Ne?
Ja, ja, ja.
Schnell klar. Und ich habe einen Tokai Hard Puncher, das ist der Prezi unter den Tokais, auch aus den 70ern. Den Sunburst,
kleiner.
Ja, genau, das ist die Prezi-Version.
Ja.
Ich stehe auf Prezi. Und ich habe einen Sire, das ist diese Marcus Miller Marke. Mir ein Fünfseiter, das ist so ein aktiver Fünfseiter. Das ist also Marcus Millers Eigenmarke sozusagen.
Hatte ich ja letztes, also habe ich ein paar Mal schon hier gehabt.
Super günstig.
Ja, also ich finde die Verarbeitung leider nicht ganz so geil, muss ich gestehen.
Ja, das ist wahrscheinlich dem Preis geschuldet.
Ja, auf jeden Fall, natürlich.
Fast nichts, aber haben dafür also wirklich kriegst du ein amtliches Instrument. Das heißt irgendwie 550. Ich wollte halt einen Fünfseiter haben, einfach für mich.
Wie viel? 550?
Ich glaube, ich habe oder 6 gemacht.
Wow.
Wirklich günstig.
Uni pro Seite.
Aktiver Fünfseiter.
ja, mit aktiv-passiv auch, ne?
Und auch wirklich gut klingt, ne? Das muss man sagen. Also ich finde den jetzt von der Verarbeitung top. Bin aber natürlich jetzt im Bassland nicht ganz so firm. Also ein Kumpel von mir fragt auch schon, wie ist es mit der H-Seite und so. Und ich so, keine Ahnung, alles cool. Ich mache Kompression drauf. Nee, aber hab mir den für so moderneres Zeug geholt. Ich finde den vom Fun-Factor finde ich die anderen beiden natürlich viel geiler. Ja. Also auch so stehe ich auch auf diesen Vintage-Bass-Sound. Aber wenn du so, ich weiß jetzt nicht, ob den Leuten, die zuhören, so K-Tronada-mäßig irgendwie versuchst, irgendwie so moderne Beats oder sowas zu machen, was ich auch gerne mal mache, ist halt die fünfte Seite ganz geil, ne? Und da habe ich einfach nach, ich wollte auch tatsächlich was Aktives haben, was so richtig schön untenrum so Supers-mäßig.
Ja, wollte ich gerade sagen, so, ja, genau.
Und dann habe ich halt lange geguckt und habe überlegt, Yamaha etc. Und dann sagte mir irgendjemand, hol dir so einen Sire, weil da zahlst du dich nicht dumm und dusselig und kriegst was Cooles. Gerade wenn es nur für zu Hause ist. Ich stehe mit dem Bass eigentlich nie auf der Bühne.
Ja. Das heißt,
das ist wirklich nur für zu Hause und dafür ist das cool.
Ich hatte bei 2-3 Modellen, hatte ich mal zum Service hier gehabt und die mal ein bisschen überarbeitet. Die Elektronik ist zwar, also macht all das, was sie machen soll, wenn die aber sich mal verabschieden sollte, also sprich, wenn ein Poti mal Platz sein sollte oder sowas, kannst du eigentlich das ganze Ding nochmal neu kaufen, also die ganze Elektronik neu kaufen.
Ja.
Weil da sind so Mini-Mini-Potis drin, die auf einer Platine laufen, wo du keine Möglichkeit hast, da überhaupt mal ein bisschen Kontaktspray reinlaufen zu lassen, weil die geschlossen sind. Und das ist wahrscheinlich so konfiguriert, einfach so, dann guckst du wahrscheinlich mal im Vertrieb, dass du was Neues bekommst und fertig.
Ja.
So, und das finde ich dann immer so zum Reparieren immer so ungeil, weil da hatte ich genau letztens ein Ding gehabt, wo ich dann dachte, ey,
kannst du nichts machen.
Genau, kannst nichts machen. Also die Buchse kannst du natürlich, die ist auch wirklich der letzte Kernschrott, der da verbaut ist. Das kannst du immer noch reinbauen, kein Problem. Aber wenn das Poti dann schon sich verabschiedet, da kannst du wirklich überlegen, ey, das ist so eine Fummelarbeit, da musst du das da rauslösen. Und dann musst du auch gucken, welches muss ein passgenaues dann bestellen, weil da wirklich so kleine winzig Potis sind. Also ich rede ja jetzt hier nur aus der Schraubersicht so.
Ja.
Ne? Ansonsten so fand ich auch, ey, für die Kohle, mega, um Gottes Willen.
Ja.
Also kann man nicht mehr.
Das ist jetzt auch kein Leichtgewicht. Aber wie gesagt, zu Hause für auf dem Schoß. Und wenn ich jetzt mal auf eine Bühne gehen würde, würde ich den Mustang mitnehmen. Ich ist mega, macht total Bock. Schön Flats drauf und dann ein bisschen
fertig.
Ein bisschen Bummern rum. Cool. 4 Seiten kannst du dich ja nicht vertun.
Ja, die 5. Seite ist aber die Ersatzseite, falls meine reißt. Bei den meisten.
Ja, genau. Und ja, dann, genau, Thema Pickups, da wollte ich mal. Wollte ich eigentlich mal in die Runde werfen für alle Zuhörer. Also ich würde mal sagen, ich spiele ja viel.
Mhm.
Und ich stehe total auf den Single-Coil-Sound.
Mhm.
Aber halte Single-Coils einfach nicht mehr für zeitgemäß.
Mhm.
Das ist jetzt meine harte Aussage. Und denke mir die ganze Zeit so, warum... Also es gibt ja dieses ganze Staggered-Zeug und so.
Jo.
Aber warum wird das nicht besser einfach mal vorangetrieben, dass man einfach Single-Coil-artige oder Single-Coils oder was weiß ich, brummfrei kriegt etc. ohne jetzt aktives Zeug.
Jo.
Ich habe fast überall, wie gesagt, diese Kinmans drin, weil ich kann mit einer alten Tele... Also ich meine, die Zeiten haben sich ja auch geändert.
Klar. Ne?
Also was Licht angeht, was das Geraffel angeht, was Einstreuung angeht, das ist einfach vertausendfacht im Vergleich zu damals.
Klar.
Da gab es halt alles noch gar nicht so krass. Und jetzt hast du den Salat, wenn du auf die Bühne gehst und hast nicht 5 Noise-Gates irgendwie auf dem Pedalboard und machst einen Zerrer an, dann ist Feierabend. Ne? Also dann ist Schluss mit lustig. Dann hast du auch keinen Spaß mehr.
Nee, es hilft auch nicht. Ich hatte mal, war das letztes Jahr vom Kunden von mir, von Moritz, der hat auch so eine vielleicht verbastelte, ich glaube, 60-Tele.
Ja.
Und wenn du da, also ich habe bei mir meinen schönen kleinen Peaky Bandit da hinten immer zum Test noch viel Gain natürlich drin.
Ja.
Weil aber eigentlich auch jeder Pickup mitmachen sollte, ob der jetzt rauscht oder ob der ein Single Call ist oder nicht. Aber die Dinger waren so mikrofonisch, also da war sofort Feierabend.
Feierabend.
Also da ist, wir reden jetzt nicht vom Pickup rum, sondern vom Fiepen. Also die machen sofort eine Rückkopplung. Dann hilft das ja manchmal, die nochmal zu wachsen und so weiter und so fort, aber auch nicht, also...
Ja, aber da hört es doch dann, also muss es doch für einen Spieler, der jetzt auch auf die Bühne geht und nicht zu Hause im Wohnzimmer spielt und das da irgendwie unter Kontrolle kriegt, muss doch auch mit der Liebhaberei aufhören.
Natürlich.
Da bringt es doch nichts zu sagen, ich liebe Single Coils, wenn das Erste, was passiert, wenn ich mein Podium aufdrehe, dass ein riesen Pfeifkonzert losgeht.
Ich gebe dir völlig recht. Also ich meine, es ist wahrscheinlich dann auch nicht so. Ich meine, das Noise Gate, das musst du auch dann natürlich so einstellen, dass das jetzt dich nicht so beschneidet, dass sich das unorganisch anhört. So,
genau,
dann kommt
also
ja auch noch
der mit. Ton, genau, wenn du den länger als eine halbe Sekunde
spielst. Und dann ist zack, weg. So, wie bei so einem Noise Gate, was so ein Handy eingebaut hat, ist ja auch manchmal total Fall. Ja. Willst du ja auch nicht haben. Nee, ich gebe dir recht. Ich sag mal so, war das nicht mehr zeitgemäß. Also ich habe sehr oft natürlich dann eine Anfrage, ganz oft von wegen, oh, der Single Coil brummt ein bisschen zu viel, was kann man da machen? Und dann sage ich, klar, man kann jetzt hier, ich habe Kupfertape hier, ich kann dir das einfach einmal auskleistern, was immer eine extreme Fummelarbeit ist, Pickard einmal isolieren, das nochmal neu erden und so weiter und so fort. Trotzdem, der Single Coil wird immer noch weiter brummen. Vielleicht ein bisschen weniger. Wenn er das Ding direkt gegen die Lichtquelle hältst, brummt das Ding einfach bis zum geht nicht mehr. Ist einfach ein Sträubeding. Das ist halt alles ja Schmutz, was in der Luft liegt. So, ne?
Das heißt, sind alle Noiseless, also wenn ich jetzt Kinmans Noiseless oder Noise Cancelling oder was auch immer, sind das sind immer eigentlich Humbucker, ne?
Also, ja, die haben eigentlich, ich bin jetzt auch nicht der Elektrotechniker, aber eine Dummy-Spule mit eingebaut.
Ja.
Also quasi noch eine zweite Spule, genau. Die aber nichts weiter macht, außer dass das Hum-Canceling ist und das war's.
Ja.
Was ich ganz geil finde, das kriegst du aber leider nicht mehr, ist das Silent Single Coil System von Sir.
Okay, wie haben die das gelöst?
Die haben dann auch, die haben dann eigentlich so ähnlich gelöst, nur ein bisschen anders. Und zwar, dass jetzt nicht der Pickup an für sich darunter eine, quasi den Aufbau ja fast schon vom Humbucker hat, weil darunter ja die Dummy-Spule liegt, sondern die haben früher bei Version 1 haben die einen kleinen Kasten gehabt, der war so groß wie ein 9-Volt-Block. Der wird mit einer extra Fräsung einfach unter das Pickard gemacht. Und dann werden jeweils die beiden Single Coils angezapft daran und dann war Ruhe.
Das heißt, aber das
wird war auch eine Spule gewesen
sein. Bitte? Hat sich nicht gelohnt.
Sonst doch, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Aber es hat sich dann, es hat sich irgendwann gedacht, weißt du was? Wir verkaufen das nicht mal einzeln, wir verkaufen das nur noch.
Für die Gitarre.
Genau, weil das System kostet, wenn du das, glaube ich, draußen kaufst, hat er zwischen 600-700 Euro gekostet. Das war richtig teuer.
Oh, das ist teuer.
Also wirklich teuer. Ja. Und ich habe es mal vom guten Stammkunden von mir, der hat mir das vor 2 Jahren, hat er das irgendwo nochmal bei Kleinanzeigen geschossen. Also die zweite Version, das haben die echt geschickt gemacht. Dann haben die, weil ich sehr sportlich finde, die haben das komplette System in eine Backplate eingearbeitet. Also hinten vor einer Strat, ne, was vor Stremmers, dann war das dicker, nicht viel, und da war das ganze System drin. Dann kam mal Kabel raus, dann musstest du die Pickups anzapfen und dann ist wirklich so, dann ist Ruhe. Die haben das ja schon gemacht, was ich ganz nice finde, ist bei Sir Pickups, dass die Zwischenpositionen auch brummfrei sind, weil der Mittelpickup ist Reverse Wound, Reverse Polarity.
Aber das machen ja mittlerweile viele, oder?
Machen das viele, oh, macht's Fender auch, kann...
Bei Fender, ich weiß
ich nicht, immer
aber ich habe das schon öfter gehört, dass das...
Also, Sir wird es jetzt auch nicht erfunden haben wahrscheinlich, oder vielleicht haben viele Hersteller damit nachgemacht. Das ist natürlich ein nettes Feature und je nachdem, klar, wenn du jetzt... wenn der Pickup jetzt Vintage-mäßig gewickelt ist, so, dann brummt das Ding natürlich da mehr. Ja. Ist natürlich auch klar. Ich finde dieses, also ich fand eigentlich schade, weil du kannst dieses Silent Single Coil System nur noch in Verbindung mit einer Sir natürlich kaufen. Aber das System ist richtig cool. Mir fällt spontan kein Alternativhersteller ein. Wüsste ich jetzt nicht.
Ja, ich weiß nur, dass Seymour Duncan macht ja dieses Staggered, also, ne, also die nennen das dann Staggering, dass die im Prinzip das einfach, also so wie ich es auf der Zeichnung entnehme, einfach untereinander halt.
Ne? Ja, klar. Also ist ja wie jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt ein Hot Trail oder Niddle 59 hast, ist ja ein Hammerkamp Single Coil Format, wo die Spulen nicht nebeneinander liegen, sondern übereinander liegen.
Ja.
Ist auch ein anderer Sound, muss man dazu sagen. Oder das ist jetzt Hammerker. Da darf man es ja nicht verwechseln. Manchmal gibt es noch, dass dann die Pole Pieces gestaggert sind. Ist auch nochmal ein Begriff, dass die quasi ja dem Radius der Seiten nochmal so ein bisschen folgen. Aber die meisten Hersteller machen das wirklich so. Finde ich bei EMG ganz prall. Du kannst bei EMG zum Beispiel bei den HZs, also die passiven Pickups, die kommen auch von vornherein natürlich schon, auch wenn die passiv laufen, als Hum-Canceling, du kannst die, wenn ich nicht alles täuscht, kannst du die auch oldschool anschließen, dass die Dinger brummen. Geil, ne? Für den Mittelspuristen.
Wenn man das möchte, ja.
Wenn man das möchte, nein. Ich glaube letztendlich, genau, Fender Noise, das gibt es ja noch, Klassiker. So, ja. Ne? Ganz großer Klassiker. Der ist, ich weiß nicht warum, weil ich das gar nicht so schlecht finde. Ich habe sehr oft schon, und die Gitarre ist richtig geil, eine Jeff Beck Signature gehabt.
Mhm.
Hier zum Service. So, in dem, ich glaube in Seafoam Green oder Surf Green, meine ich, ist die Farbe. Und Jeff Beck ist ja unglaublich, also der ist da einfach ergebnisorientiert.
Mhm.
Der hat das, was alle total kacke finden, der hat oben Rawliner drin. Weil der so viel mit dem Vibrato-System arbeitet, dass er will, ey, ich will nicht, dass sich irgendwas verschlimmt. Und dann hat er einmal, dreimal, früher hat er diese Lace Sensor Pickups noch gehabt von Fender. Oder aber auch ganz oft Fender Noiseless. Die Dinger brummen einfach nicht, aber klingt trotzdem cool. Aber ich glaube, viele wollen das nicht. Viele wollen, dass es brummt.
Ja, es ist ja auch an sich, ich finde ja so dieses standardmäßige Brummen, vielleicht ist es dann wirklich auch einfach aus der Sicht eines vielspielenden Live-Musikers, der halt irgendwie Stress damit hat.
Na klar, verständlich.
Wenn die Moving Heads irgendwie angehen und du denkst, was geht denn jetzt?
Ja, und dann hast du den FOH-Typen, der dann sagt, ey, das geht gar nicht.
Ja, ja, was ist denn das für ein Brummen da? Wie kriegen wir das denn? Ja, und da denke ich mir so, es gibt aber dann nie viel Auswahl. Ne? Du kannst halt dann, also du hast irgendwie Simon Duncan, haben sie einfach 1 Million Pickups und dann sagst du, okay, was ist denn Noiseless? Ne? Ja. Jetzt im Single-Core-Bereich. Dann sagen die ja Staggered. Mhm. Das ist halt auch nicht so ein, also es sind jetzt nicht so die, man würde sich halt wünschen, dass die High-Class-Dinger auch in irgendeiner Form
du meinst dann quasi eigentlich sowas, du willst jetzt nicht eine moderne Single-Call-Variante haben, sondern möchtest eigentlich...
Genau, ich würde im besten Fall so, ich finde die Antiquities super.
Ja, als
Humbucker genau, habe ich die auch super gerne, weil da hast du ja sowieso Humbucking.
Ja.
Aber wenn du die jetzt zum Beispiel als Singles holst, hast du halt wieder den Salat. Ne?
Klar.
Und wenn du sowas in die Richtung schaffst, also auch im Vintage-Look, ne? Also dass sie nicht so super shiny sind, gerade wenn du die in eine Vintage-Gitarre einbauen willst, die du aber live spielen willst. Ne? Also so diese Kombination zu sagen, so die haben diesen Vintage-Touch, dass man... das auch so vom Feel so ein bisschen hat, aber trotzdem sind die halt irgendwie noiseless oder so gut es geht oder sind nicht so ganz. Das wäre für mich auf jeden Fall, sag ich mal, im Alltag eine große Erleichterung, weil ich Single Coils vom Sound halt total geil finde. Ich stehe, da ich viel Tele spiele, halt auf dieses Drahtige, was sich da so in der Mitte durchsägt.
Ja.
Und das fehlt dir natürlich schnell, ne? Wenn sobald da irgendwas anderes passiert mit nochmal extra gewunden und so, dann gehen natürlich Höhenflöten, ist klar.
Ja,
und
also ich weiß, dass es bei den. Bei diesem Silent Single Coil System von Sir, weil die das ja mit allen, also die Pickups sind nicht anders, aber das ist halt coole daran, weil du bei den, wie heißt das, Fender Noiseless zum Beispiel, die haben ja auch einen ganz anderen Aufbau. Du merkst das schon sofort, da ist halt jetzt nicht irgendwie, da zwei Spulen rausgucken und fertig, die du dann einfach nur anschließt, sondern dann hast du, glaube ich, 3 oder 4 Spulen, wenn mich nicht alles täuscht, und du merkst, das ist natürlich schon so ein Oschi, der dann unten zugemacht ist, Platine drauf und fertig, also ein sehr moderner Pickup letztendlich. Mhm. Und die Sir-Jungs, ich glaube, das haben die sich auch extra so gedacht, dass die genau das, was du gerade gesagt hast, meinten, wir wollen den Charakteristika des Pickups beibehalten und bauen jetzt extra ein System, damit genau das nicht verloren geht.
Mhm.
Das Einzige, worauf man achten muss, ist, wenn du jetzt eine Version dreimal Single-Coil hast, darfst du nicht Bridge-Middle-Neck nehmen, sondern musst Bridge-Neck-Neck nehmen. Das ist die Version dafür, also der Mittel-Pickup darf nicht Mittel sein, sondern muss ein Neck-Pickup dann sein. Ja.
Benutzt du eh keinen Mensch?
Nein. Ich bin ziemlich sicher, dass es so, aber trotzdem ist halt das coole Video dann daran, und ich habe das System ein paar Mal schon gehört, auch einmal selber verbaut. Ey, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn du wahrscheinlich jetzt mit Multimeter dran gehst und dann einmal komplett alles misst, wie viel die Output-Werte nachher sind oder ne, wie sich, wenn du das auch wahrscheinlich festhältst, wie so der Pickup einmal mit und ohne Silent Single Coil System klingt, wirst du natürlich, also, ne?
Aber das kannst du mit unterschiedlichen Kabeln
und
PA so. Und was nicht alles.
Ganz genau, aber letztendlich glaube ich schon, dass wenn du das bekommen würdest, weil das ist ja nicht nur mit Sir Pickups kompatibel, das ist ja, also, da ist ja jetzt nichts,
kein Excel. Ganz klar einfach sagen, so, dann rufst du irgendeinen Tech an, sagst, check dir mal das System und bau das nach. Also genau. Ich meine,
ja, natürlich.
Wenn sie es nicht verkaufen wollen...
Vielleicht, also es kann ja auch durchaus sein, also vielleicht bin ich gerade so beschränkt, ich bin ja mal Fan davon, einfach mal Silent Single Coil System, das mal zu googeln. Ja, aber alleine, es wird wahrscheinlich...
Also ich meine, Lindy Fralin baut wohl auch so Dinger und so. Ich meine, die sind dann auch alle... jetzt nicht die günstigsten, was ich ja auch alles verstehe und cool und alles
kein Problem, aber man
muss das halt irgendwie mal...
Ganz einfach.
Ah ja, okay.
Und kannst dann sogar noch, das fand ich ganz geil, ziemlich sicher, da finde ich dann wiederum fancy, also das System ist dann quasi in der Backplate eingebaut und du hast dann hier so 2 Trim-Protis und da kannst du, wenn dich alles täuscht, nochmal genau einstellen, wie krass die canceln sollen.
Okay.
Genau. So, das ist letztendlich das Ding.
Aber also im Prinzip
obwohl nicht so
fast ein eingebautes Noise Gate.
Ja, aber ich habe jetzt hier gerade, obwohl, so ein bisschen, genau, eingebautes Noise Gate, aber die Preise variieren gerade so, die kriegst du, ist es gerade nicht auf Lager. Vielleicht haben die früher mal so richtig viel gekostet, weil der Aufpreis war wirklich extrem.
Ja.
Kosten anscheinend jetzt so zwischen $300 oder je nachdem, oder hier steht auch 125 €, aber du kriegst es einfach nicht. Also du kriegst es gerade nicht mehr. Und ich sehe jetzt aber auch gerade, und da muss ich gestehen, weil dann ist ja, du bist ja nicht der Erste, der sowas fragt, dass so eine Alternative, klar, hier ist so irgendwas ein DIY-Style-Single-Coil-System, was ich immer gemacht habe, weil am Ende ist es wahrscheinlich so, dass du letztendlich einmal nur was haben musst, dass die Pickers abgeschirmt werden. Auf der anderen Seite muss ich schon sagen, das ist auch nicht mal eben so gemacht. Mhm. Also weil ein Pickup jetzt, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, ein Pickup zu wickeln, brauchst du auch ein bisschen Übung für, so, damit das Ding auch klingt. Also ich habe auch mal von irgendeinem, das ist schon Jahre her, hat mal ein Typ auch mal selber ein Pickup gewickelt und ich habe dann angeschlossen, also der war in seiner Pfanne verbaut und habe dann gefragt, ist es das jetzt? Weil ich dachte, der wäre kaputt. So hat er sich angehört. So, also wirklich, also da kam fast gar nichts raus. Ja. So, und also ohne jetzt dem Typen damals nahe zu treten zu wollen, weil der war mega stolz drauf, weil ich auch voll cool fand. Aber da kam einfach nichts, der hat Output, weiß ich nicht, nichts gehabt. So, ne? Und das muss ja schon, die Kunst muss ja schon sein, dass das ja organisch klingt trotzdem noch und nicht einfach nur nach, nach Noise Gate.
Ja. So. Ja. Und nicht immer, und dass man nicht immer Humbucker spielen muss, ne? Wenn man.
Genau, spielst einfach Humbucker, kein Problem.
Ja, dann meckert und ich spiele einfach Humbucker.
Genau.
Gut. Ja. Ja, das ist, also liebe Pickup-Bauer, könnt ihr euch gerne mal melden. Ich bin immer offen für Experimente.
Ach, also ich glaube ganz ehrlich, wenn ihr jetzt so ein Harry Häusel oder sowas, oder wie heißt der, ich weiß nicht, wie der Klopper mit Vornamen heißt, aber die werden sich da aber schon Gedanken gemacht haben. Aber ich auf der anderen Seite, wie groß...
Sagen, geht nicht. Gib den Markt
aber nicht. Vielleicht. Nee, wollte ich gerade sagen, genau. Also können wir machen, aber also vielleicht ist dann einfach auch so, dann industriell dann auch zu fertigen, wer weiß, wie viel dann dafür nachher zahlt. So,
ja,
so,
man ist ja auch im Gitarrenland, die Vintage-Leute, die stehen ja auch drauf zu sagen, so, nee, das muss schon, also das wenn, dann rum. Muss das auch brummen. Mhm. Und so, und das kann ich auch irgendwie zu einem gewissen Grad verstehen, aber wie gesagt, wenn es dann irgendwie im Alltag auf der Bühne machst, dann muss es nicht brummen. Sollte es am besten nicht, genau. Weil es nervt.
Vollverständlich. Ja, verstehe ich.
Und wie gesagt, je mehr Lichter dazu kommen, ne, also es ist ja dann oft auch noch irgendwie, die Shows heutzutage sind einfach eine reine Lichtshow geworden.
Ja.
Was dir da um die Ohren fliegt, ne? Also dann, ich bin ja auch Camper-Player, ne? Also und hat da natürlich auch schon überall mal Noise Gate drin, ne? Muss schon sein, ne?
Witzig. Eigentlich hätte ich damit nicht gerechnet, hat du gesagt, dass du jetzt, ja, das hätte ich wirklich nicht gedacht, weil ich, also, weil alle, die jetzt zuletzt da waren, haben jeder hat irgendwie einen Camper und schon viel darüber verloren. Ich dachte, der Simon kommt dieses Jahr und sagt so, ja, nee, ich habe noch meinen,
habe ich auch lange genug, ne? Ich habe beides,
ja.
Aber man kommt tatsächlich, ich finde, man kommt um Camper eigentlich gar nicht richtig rum, wenn man es exzessiv betreibt,
ja.
Weil es einfach das Leben sowas von hart
erleichtert. Klar.
Und man mittlerweile, das ist ja nicht das Niveau von diesen roten Bohnen von Line 6 oder so, ne? Das Ding klingt wirklich schon...
Ne? Hast du die letzte Folge angehört?
Nee.
Ja, ne? Weil da hat der Tom nämlich schöne Grüße, also nicht Tom Bartel, sondern danach war noch der Tom Hoppeshäuser da.
Du sagst, die waren noch die einzig guten klingenden
Dinge. Nee, das jetzt nicht, aber der hat von PV ein 50-50, nicht 50-50, ein 65-5 gehabt, hat den verkauft, obwohl nee, nicht gegen die Bohne, aber hat sich dann auch so ein Line 6, auch so ein Plastikserie dann halt dafür geholt. So. Also weiß nicht, die Bohne war aber auch so ein Pot im Rack-Format und
klar. Naja, was der Christoph Kemper da gebastelt hat, ist wirklich genial. Ne? Also, das ist ja ein Typ aus Recklinghausen. Ne?
Das darf man nicht, hier aus dem Ruhrgebiet.
Grüße an Christoph, mit dem ich natürlich auch im ständigen Kontakt bin und der sich auch immer dafür interessiert, was kann man verbessern, ja. Was braucht man fürs Live. Also, mit dem telefoniere ich auch hin und wieder. Jetzt nicht ganz so oft, aber doch hin und wieder und treffe mich auf ein Bierchen oder so und wir quatschen dann so über den Daily Use von dem Ding. Ne? Also, gerade mit welche Ausgänge, was gebrauchst du, wie oder wie verwendest du das Gerät, weil das ist ja so vielseitig und haben da irgendwie immer interessante Gespräche gehabt und das Ding ist super geil. Also ich meine natürlich, das brauchst du ja, wenn du jetzt irgendwie zu Hause spielst und sagst, ich spiele über ein Amp, kann ich voll verstehen. Und ich spiele jetzt im Studio auch über ein Amp, weil ich da ein Amp hinstellen kann und er bleibt stehen und alles cool, ciao.
Mhm.
Pedalboard, Abfahrt.
Ja.
Aber alleine, wenn du jetzt dein Pedalboard nicht, was ich in dem Fall tatsächlich mal nicht gemacht habe, mit so einem MIDI-Schalter versehen willst, trittst du für jeden, ich habe immer, also auch schon immer gehabt, immer ein Kanal Amps.
Mhm.
Das heißt, ich mache alles mit Pedalen. Das heißt, für jeden Furz musst du ein Pedal drücken.
Jo.
Und das ist einfach, sobald du irgendwie mehr als 3 Sounds mal anmachen möchtest, was jetzt nicht super oft vorkommt, ich bin ja auch eher so puristisch, hast du deinen Salat. und dann Levels.
Ja.
Und dann hast du, okay, hier habe ich einen Lead-Sound, geil, hier spiele ich die Melodie, die muss lauter sein. Ungefähr so 3 dB ist gut für alle, ne? Weil alle mit in ihr spielen, hören die alle super fein. Und dann im nächsten, ja, beim Rhythmus ist das natürlich viel zu laut. Ne? So, ich habe dieses eine Pedal, ich kann mir das jetzt 5-mal aufs Board packen oder versuchen mit meinem Volume-Pedal, was ich dahinter geschaltet habe, damit der Gain nicht flöten geht, ein bisschen.
Ja.
Aber da sehe ich natürlich auch nicht genau, wo ich bin, das kann ich jetzt machen, später wird es wieder ein bisschen anders.
Klar.
So, beim Camper machst du einfach für jeden Furz eine eigene Bank und alles wird genauso in jeder Location immer abgerufen und klingt auf dem Ohr. Also die Leute nehmen das jetzt, wenn du sowieso mit In-Ear spielst, würden die nicht wahrnehmen, ob ein Amp unter der Bühne steht, was ich auch schon mal auf Natur hatte, dass er unter der Bühne nach hinten ausgerichtet stand, weil die das auf der Bühne sowieso nicht haben wollen. Die wollen, dass du silent bist, um guten Sound machen zu können. Das heißt, du musst sowieso, egal was für ein Röhrenamp du hast, die anderen nehmen ja diesen Ox,
Exifex.
Die haben dann ihren Röhrenamp und das Ox von Universal Audio, was quasi die Cap-Simulation macht.
Ah, okay, alles klar. Ja,
ja? Drin. Auch ein super teures System, was auch zumindest für die Leute noch dafür sorgt, dass die ihren Röhrenamp spielen können, aber dann gehen die auch in eine Boxensimulation.
Ja.
Und ich war dann irgendwann so, dass ich gesagt habe, so, ey, diese ganze, ich fange jetzt nicht an, nur mir einen Ox und noch einen Röhrenamp als Top-Teil zu holen, weil ich hatte immer Kombos bis da. Und fange jetzt nicht an, irgendwie da noch irgendwie Tausende von Euros auszugeben. Ich probiere jetzt den Camper aus.
Ja.
Und habe den bekommen und war super unhappy mit allen Presets, die da drauf waren. Und habe mich dann einfach mal einen ganzen Tag dahingesetzt und würde jetzt behaupten, dass ich einen geilen Sound damit habe.
Ja, also das muss man ja auch machen. Also es ist ja wirklich, also der Camper ist ja dann schon so, ich habe, als ich dann erstmal das Ding mal im Shop angespielt hatte, habe ich sehr lange gebraucht, um das Ding erstmal anzumachen. So doof es ja anhört, aber erstmal so zu gucken, wie geht das denn jetzt?
Ja.
Und dann hat sich dann erstmal auch ganz lange total scheiße angehört, weil ich mir dachte, warum hört sich das trotzdem an? Nichts gegen Line 6, aber wie Line 6 so, wenn man dann mal auf den Trichter kommt, okay, nimm mal die Speaker-Simulation raus, weil sonst hört sich das nämlich immer so nach, nicht nach richtig organisch an und du musst das Ding erstmal checken.
Ja.
So, und das, also wie gesagt, Camper war schon sehr oft hier Thema, weil das, glaube ich, also wer spielt keinen Camper heutzutage? Ich hätte es aber wirklich gedacht, aber gut, ich kann es aber auch nachvollziehen, weil es einfach. Es muss einfach funktionieren und es muss einfach schnell funktionieren und es muss auch in jeder Location vernünftig funktionieren und du hast dann wenig Zeit, dann jetzt auch zu sagen, okay, wenn du so puristisch veranlagt bist, das über Pedals zu regeln. Voll in Ordnung.
Ey, und weißt du, was mir das, also ich habe ja auch, ich habe einmal dieses Rack und ich habe aber auch den Stage, also dieses reine Pedalboard. Und wenn ich mir vorstelle, was wir, wenn wir im Ausland irgendwo gespielt haben, mit Backline für den Stress hatten.
Jo.
Dann irgendwie ein Amp hinbestellt irgendwie und dann suchst du dir noch deine, wenn du fliegst, ne, deine 3 Lieblingspedals vom Board aus, nimmst sie irgendwie extra ab und dann hast du aber die Hälfte deiner Sachen nicht dabei, die du gern hättest. Dann kriegst du da irgendein Amp hingestellt. Meistens war es dann irgendwie ein Twin oder ein AC30. Den haben die natürlich.
Klassiker.
Dann, genau, und dann bist du trotzdem nicht so richtig happy. Dann klingt es doch nicht so, wie du es eigentlich willst und so. Und dann irgendwann kam Camper daher und dann nehme ich einfach. Da sagt jemand, kannst du dann und dann XY und sagst du, ja, ich hab, dann nimmst du den Koffer mit und hast einfach deine Sounds dabei. Ich habe sogar schon.
Hast du den Toaster? Oder die Rack-Variante?
Nee, ich habe die Rack-Variante und habe aber, wie gesagt, auch den Stage. Ne? Das Stage ist ja das reine Pedalboard. Das ist ja der gesamte Camper.
Ja.
Und ich habe sogar schon mal einmal vorgezogen, den Camper selber mitzunehmen, nicht meine eigene Gitarre. Und habe da die absolute Müllgitarre hin. Also wirklich, das kannst du dir nicht vorstellen, was sie mir da. Also, es hieß irgendwie, ich sag dann immer, es muss irgendwie eine Fender Telecaster sein. Ab Mexiko aufwärts, damit du zumindest irgendwie was hast, wo du da arbeitest.
Solide,
das war halt überhaupt nicht das. Ne? Und dann kannst du natürlich in der Situation, sagst du jetzt auch nicht, okay, ich spiele den Gig nicht. Weil das hier eine. Keine Ahnung. Ne? Die Saiten waren, ich hatte zum Glück noch Saiten im Gepäck, hatte aber auch dickere Saiten mit, als eigentlich drauf waren und auch nichts zum Einstellen dabei. Hatte also eine Saitenlage ungefähr, da konntest du ungefähr die Hand dazwischen schieben.
Mega. Für den Gig. Gut fürs Live.
Aber ich hatte ungefähr meinen Sound. Ja. Das war das Krasse. Und es lag nicht an der Gitarre.
Nee.
Also, es lag an dem Camper. Und da war ich dann. Keiner hat es gemerkt. So, ich war am Kämpfen, aber da hat der Camper mir den Arsch gerettet.
Ja, natürlich. Und man muss ja an der Stelle immer wieder mal sagen, ganz ehrlich, ne, man kann die 3.000, 5.000, 6.000 Euro Gitarre haben. Wenn der Amp absoluter Kernschrott ist, klingt das immer nach absolutem Kernschrott. Wenn aber die Gitarre der letzte Kern, also wenn da gerade ein Ton rauskommt, aber du hast da einen Camper hier stehen oder ein 2.000, 3.000 Euro Amp, dann klingt das geil. Der Amp ist wichtiger.
Funktioniert.
Ist so. Ja, das ist einfach so.
Ja, und halt, ne, mit Autopacken ist das einfach, das ist ein Köfferchen, ne?
Ja.
Camper Stage ist einfach ein Köfferchen. Ich kann damit ein Festival, ich kann damit einen Club spielen, ich kann, kann vorher die Bänke alle anlegen. Ich habe für alle meine Bands, also wenn du da durchskippst, siehst du von jeder Band Bänke, von jedem Künstler, mit dem ich spiele. Oder wenn es halt mal eine Tour ist, die halt so am Stück und groß und wichtig, dass bei jedem Sound der Sound und so stimmt, kannst du ja auch, ich habe eher eigentlich immer so das Fünffach, ich habe immer irgendwie Clean, dann habe ich da oben meine Effekte liegen, dann habe ich Crunch, Distortion, Solo, Akustik. Das sind so meine fünf Channels, die ich eigentlich immer pro Projekt belege. Wenn es aber jetzt irgendwie um eine Tour geht, wo man 15 Songs spielt, mache ich auch gerne mal 15 Bänke und für jeden Song eine Bank.
Ja.
So, es geht auch. Also das ist halt diese ganze Vielfalt, die hast du halt, wenn du jetzt beim Amp nicht in diese MIDI, geht ja auch, ne? Du kannst ja auch alles, aber das war zum Beispiel für mich, dann dachte ich so, boah, nee, da habe ich jetzt nicht Bock drauf, irgendwie noch so ein MIDI-Ding zu holen, dann irgendwie alle Pedals always on und dann kannst du mit deinem MIDI-Switcher dann immer die Pedale anmachen.
Ja, genau.
Das war mir dann too much und da habe ich gedacht, ich probiere Camper und habe auch bewusst kein Pedalboard mehr davor oder keine extra Pedale, weil dann habe ich gedacht, wenn, dann will ich alles daraus benutzen.
Jo.
Ja, und du hast seit Jahren, wenn du so ein Ding einmal kaufst, immer Updates, ne?
Ja.
Der haut die immer raus und das kostet dich nichts, ne?
Ja.
Also du musst nicht so wie bei anderen Softwareprogrammen für jedes Update 150 Euro zahlen, sondern alles, was besser wird, kriegst du einfach.
Ja.
Und das Ding wird permanent besser.
Ja.
Und ich kann da nur Werbung für machen. Recklinghausen, ich sag's euch.
Ja.
Christoph Kemper.
Das Ruhrgebiet.
Wahnsinnstyp.
Nein, ist ja auch, also wie gesagt, die, habe ich mich mit Oliver darüber unterhalten, wenn du, was weiß ich, du bist mit der Band in Brasilien unterwegs oder sowas und das Ding macht irgendwas, was ich nicht machen soll, kannst du dann einfach vielleicht Ferndiagnose auch irgendwie fertig machen. Das geht ja auch. So,
ja.
Neues Update drauf, Restart machen, was weiß ich. Klar, wenn da jetzt mal ein Hardwarefehler sein sollte, dann bist du schon erstmal aufgeschmissen, wenn du nicht gerade ein Spare mit dabei hast.
Ja.
Weil da ist ein Röhren-Amp schon leichter mal wieder in Stand zu setzen, sagen wir mal so, wenn man die eine Röhre abrauchen sollte, wenn du ein bisschen Plan davon hast, so, dann klappt das.
Hast du aber auch nicht immer im Kopf.
Natürlich, nein, natürlich nicht, aber geht schon schneller, als wenn ihr jetzt weißt, okay, ich muss jetzt mal hier eben das Motherboard und SMD-Board ausbauen, gucken, okay, welcher Chip hat sich jetzt verabschiedet, so, dann ist da ein bisschen raus, so, ne? Nee, ey, kann ich voll verstehen. Wir sind jetzt bei 2 Stunden und 5 Minuten.
Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn, wir
geht schnell.
Es geht wirklich schnell. Hast du noch die letzten Worte? Du hast doch noch, du hast jetzt manchmal noch gesagt, das wäre auch ganz wichtig, dass du einen Song gemacht hast.
Ich mache permanent Songs. Ich hab jetzt kürzlich mal einen rausgehauen mit Freunden. In Corona-Zeit hat man ja ein bisschen mehr Zeit gehabt. Das heißt, kann man auf Insta mal checken. Sai Mantai heiße ich da. Also S-I für Simon, für meinen Vornamen.
Verlinke ich alles in den Shownotes.
Verlinkst du alles.
Ja.
Guck doch mal rein. Ich muss zugeben, ich bin ein super schlechter Poster bis jetzt. Ich habe, glaube ich, 4 Posts gemacht oder so.
Da muss auf jeden Fall machen, wenn die Folge online kommt.
Genau, dann geht's richtig los. Aber der Song ist da oben, den kann man sich reinziehen. So ein Instrumental, einfach mal reinhören, hat Spaß gemacht. Und das hat jeder quasi für sich zu Hause gemacht. Das haben wir quasi in Kollabo gemacht. Ich habe so einen kleinen Jam sozusagen geschrieben und dann habe ich ein paar sehr gute Musiker und Freunde gefragt, ob die Bock haben, drüber zu spielen. Und die haben das gemacht und es ist eigentlich cool geworden. Und ja, sonst permanent mache ich irgendwo irgendwas und es wird nicht immer unter meinem Namen veröffentlicht oder so. Aber ne, wer Bock hat und Interesse, ich werde demnächst auf jeden Fall Insta-mäßig total am Start sein. Dann werde ich bestimmt, wenn die Folge online geht, schon bestimmt 100 Posts gemacht haben.
Und dann aber auch hoffentlich so viele Follower schon hast wie Knossi.
Genau, dann werde ich von Knossi noch ein paar Follower abgreifen und dann geht's ab. Dann werde
Perfekt.
Ich die Insta-Karriere starten.
Hammer! Ey, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr
Wir
gerne.
Haben auf jeden Fall viel Gitarrentalk gehabt.
Ja.
Also sehr. So.
Hoffentlich genug für die Gitarren-Nerds.
Ja. Nee, also ich hoffe.
Man könnte auch noch weitermachen, ne? Also
bitte?
Man könnte auch immer weitermachen.
Klar, es gibt ja auch irgendwann gibt's ein Rückspiel.
Ja.
Und beim Rückspiel sage ich all den Leuten, die jetzt schon dabei waren, natürlich auch mit dir, dann wird mehr Gitarre auch gespielt. Weniger Quatschen, mehr Spielen.
Spiel ich die ganzen Gitarren einfach mal an.
Genau.
Die ich hier
und so machen wir das dann. Und ich fand's mega, hat Bock gemacht, auch mal so dann mal mehr wieder Mucker-Sicht dann auch zu haben. Ich freue mich über jeden, über alle Leute, die hier sind.
Ja.
Und deswegen, ich fand's cool und nächstes Mal gerne wieder.
Ja, danke für die Einladung.
Ne? Gerne. Und an alle da draußen, wir hören uns wahrscheinlich in 2 Wochen erst wieder und bleibt gesund und mal gucken, wer dann am Start ist oder ob ich noch einer bin. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Dieser Guitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.